Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 249. Episode Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Quasi eine Episode vor dem nächsten Jubiläum. Heute mit mir und natürlich auch mit zum einen André.
Moin.
Theresa.
Hallo.
Und Laura.
Hi.
Und wir reden heute über ein Thema, das ich hier sowohl im Moderationszirkel als auch bei euch, den lieben Zuhörern, schon mehrfach gewünscht wurde. Und zwar sollen wir über das Remake von Suspiria aus dem Jahre 2018 sprechen. Und das wollen wir dann heute natürlich hier auch zelebrieren. Ich habe den Film, wir vier untereinander hatten das festgestellt. Ich war, glaube ich, der Einzige, der den Film vorher noch nie gesehen hat. Ich auch nicht. Achso, du hattest ihn auch noch nicht gesehen, okay. Nee. Was aber auf jeden Fall schon mal eine spannende Ausgangssituation ist. Dann haben wir ein 2-2-Verhältnis. Und der Film passt ja eigentlich, André, eigentlich auch ganz gut so in die Horrorzeit der letzten 10, 15 Jahre ganz gut rein. Ne? Es ist ein Film über Hexen, über Okkulte, ein Film, der sich durchaus auch irgendwie, ja, vielleicht Suspiria nicht so ganz, aber vielleicht grundlegend so ein bisschen noch dem Folk-Horror zuschreiben kann. Und da haben wir ja echt in den letzten 10, 15 Jahren viele Sachen gehabt. Dein Lieblingsfilm The Witch zum Beispiel, aber auch die eine Staffel American Horror Story, Coven, auch kleinere Filme wie Dark Song, Hagazusa, Pywacket, aber natürlich auch die großen Filme, Hereditary, Midsommar, vielleicht auch sowas in diese Richtung oder Lux Eterna. Was glaubst du, was dieses Thema nach all diesen Jahrzehnten, die wir jetzt auch schon Horrorfilme gucken und sehen können, macht dieses Thema immer noch so reizvoll? Und was glaubst du, was da so was die Moderne diesem Genre vielleicht noch ein bisschen hinzufügen kann oder wie sich vielleicht die heutigen Filme mit diesen Themen unterscheiden von so Klassikern wie, jetzt fallen mir die ganzen Titel wieder nicht ein, Mark of the Devil zum Beispiel oder Hexenhammer und solchen Sachen?
Naja, also vor allem halt früher, in den alten Tagen ging es ja vor allem dann meist eher so um die Kirche, um Hexenverfolgung, Folter und Co., also eher diese klassischen religiösen Tropes, die da meist verarbeitet wurden. Und das hat ja wohl umgeschlagen. In der Moderne geht es ja dann oft auch eher um auch Weiblichkeit und Feminismus teilweise, aber auch so um, wenn das Ganze als das Thema Hexe eigentlich gar nicht als das genutzt ist, was eigentlich ist, sondern eher umgelegt wird auf Aberglaube und sowas. Also das hat sich ein bisschen dahin gewandelt, dass es eben vor allem weg ist von diesem, oder nicht weg, aber zumindest, dass nicht mehr in den Fokus rückt, die Religion und so diese Hexenhammer-Grundgeschichten, sondern das eher transportiert und eben nutzt für moderne Themen. Das hat sich ja irgendwann halt so aufgebrochen.
Laura, was macht Hexen für dich so interessant oder was glaubst du, was diese Figur, ich kann mich daran erinnern, als wir Kinder waren, ging ja gegen dir wahrscheinlich genauso, waren Hexen ja einfach auch Märchenfiguren, ne? Man kannte sie hauptsächlich aus den Märchen und sie haben schon immer, finde ich, so einen gewissen Reiz ausgemacht, auch so einen gewissen Grusel. Wie sieht's da bei dir aus und funktioniert das auch heute noch bei dir?
Ich war witzig, dass du es ansprichst, weil ich war als Kind wirklich, hatte mega Schiss vor Hexen. Bin natürlich auch mit den alten Disney-Filmen aufgewachsen und da ist die Hexe ja eigentlich so, ja, der klassische Antiprotagonist am Ende oder der Endgegner so. Da hatte ich immer mega Angst vor und mich hat das Thema aber trotzdem irgendwie auch immer voll interessiert. Und ich habe mich dann tatsächlich auch im Studium relativ viel mit Hexenverfolgungen auseinandergesetzt und da sogar meine Masterarbeit drüber geschrieben und finde darum filmische Auseinandersetzung mit dem Thema immer auch ziemlich interessant. Vor allem, wenn es dann so in die Richtung geht, dass Hexen eigentlich eher als Metapher für feministische Strukturen stehen. Und das könnte man hier ja auch vermuten.
Ja, das stimmt. Das ist ja das, was André auch eben schon so ein bisschen in seinen Ausführungen angedeutet hat. Ich finde auch gerade, wenn sich das, Theresa, die Thematik so mit okkulten Themen halt so vermischt, dann ist es für mich wieder interessant. Also ich meine, letztendlich ist ja auch ein Film wie Blair Witch Project, ist ja auch ein Film eigentlich über Hexen. Und wenn sich so ein bisschen so diese Mythen, Legenden und auch der Volksglaube so ein bisschen vermischen und man daraus dann irgendwie in der Popkultur oder generell in kann ja auch Literatur sein oder in Form von Film, da irgendwie was Spannendes zusammengestaltet, dann funktioniert das bei mir eigentlich auch immer ziemlich gut. Bei dir ist es ähnlich wie bei uns?
Also ich bin generell mittlerweile großer Hexenfan, sag ich mal. Bin da auch so ein bisschen selbst reingeschlittert mit einer Freundin zusammen, aber eher auf so einer ganz lowen Basis von, ach ja, man legt mal Tarotkarten und trinkt hier zusammen Tee und lästert über Männer. Das finde ich schon ganz cool auch. Und ja, ich mag das irgendwie mittlerweile sehr gerne im Film. Früher mochte ich das wirklich gar nicht, weil ich irgendwie immer dachte, oh naja, Hexen sind ja nicht wirklich gruselig und irgendwie immer so ein bisschen albern, weil ich irgendwie ja eben halt nicht das gesehen habe, wofür so dieses Hexendasein eigentlich steht und dass es halt eigentlich ja gar nicht darum geht, gruselig zu sein oder irgendwelche horrorartigen Szenarien herbeizuführen. Ja. Und seitdem ich irgendwie das verstanden habe, was halt aber, also wenn ich früher sage, meine ich so, weiß ich nicht, so mit 14, 15 oder so. Also seitdem ich das so für mich verstanden habe, finde ich das eine super interessante Thematik und erfreue mich wirklich sehr an Filmen, die das irgendwie so zum Thema haben.
Ja, dabei, André, sind ja Hexen eigentlich traurige Figuren, wenn man so will. Ne? Gerade eben in der Geschichte, wenn wir da an den Hexenwahn denken, den es irgendwie seit der Antike gab und natürlich besonders krass im Mittelalter sich dargestellt hat, ist es eine Figur, die ja eigentlich für Mitleid sorgt. Also Figur jetzt ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt für Hexen als Ganzes sozusagen. Aber ist dadurch ja auch irgendwie spannend, weil anders als wenn wir jetzt zum Beispiel einen Film über einen Teufel oder sowas hätten, der ja ohnehin eigentlich negativ konnotiert ist, ist das ja bei Hexen komplett anders eigentlich. Sind ja eigentlich bemitleidenswerte Wesen, wenn man so will, beziehungsweise, ja, wenn wir den historischen Kontext sehen, bemitleidenswerte Frauen.
Genau, also wenn man auch wieder in den alten Kontext geht, zu Unrecht verfolgt, weil Aberglaube, weil Religion draufgedrückt, aber eben natürlich auch durch die Moderne, beziehungsweise nicht nur Moderne, auch natürlich früher schon, aber vor allem auch durch Popkultur und Geschichten und Co. natürlich dann auch natürlich dämonisiert und natürlich trotzdem auch als Antagonistin oft eingesetzt, die halt Böses tun, Dinge beschwören und Co. Das heißt, du hast halt einmal wieder diesen alten Ansatz, wo zu Unrecht verfolgte Frauen gefoltert und getötet werden, aber eben natürlich auch diesen Horroransatz, wo die Hexe dann eben auch wirklich als Gegnerin, als das Böse dargestellt wird.
Jetzt haben wir hier heute Suspiria als Thema, Laura, und das wirft natürlich einen weiten Schatten voraus, gerade bei mir, weil Dario Argentos Suspiria, also aus dem Jahre 1977, gilt tatsächlich als einer meiner allerliebsten Horrorfilme, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne das zu überprüfen, aber ich würde sagen, der doch so Top 20, Top 30 würde der, glaube ich, bei mir problemlos in die Liste reinkommen, wahrscheinlich sogar noch relativ weit oben darin. Und dementsprechend war ich auch so ein bisschen vorsichtig. Also ich hatte jetzt dieses Remake, nennen wir es mal so, aus dem Jahr 2018 echt schon seit 2018 auch im Regal stehen oder seit 2019 und habe mich bis vor 3 Tagen nie so richtig daran herangetraut, weil ich wirklich das Original halt so sehr liebe und ja auch schon gehört habe, dass sich der Film ja die Neuauflage nicht so sehr danach richtet, was einerseits ja vielleicht auch beruhigend ist, aber andererseits natürlich auch ja zumindest mir ein bisschen Angst gemacht hat. Wie bist du an den Film herangegangen? Hast du den damals direkt zur Veröffentlichung gesehen? Und wie sind deine Empfindungen gewesen? Weil du hast wahrscheinlich das Original ja auch lange vorher schon mal gesehen gehabt, ne?
Ja, also ich bin auch großer Fan des Originals und ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, wie ich darauf reagiert habe, als ich gehört habe, dass es ein Remake geben soll. Wahrscheinlich auch eher skeptisch. Aber ich habe den direkt, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag, als der bei uns rausgekommen ist, gesehen und war schon auch ein bisschen dann positiv gestimmt, als ich so gehört habe, Tilda Swinton spielt mit und Dakota Johnson finde ich eigentlich auch ganz cool. Und von Luca Guadagnino hatte ich vorher den Call Me By Your Name gesehen, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, ich war aber so ein bisschen irritiert, weil er eigentlich kein Horror-Experte so ist. Genau, aber ich war dann doch relativ schnell überzeugt davon, dass das was Cooles werden könnte, weil es halt keine, ja, eigentlich kein richtiges Remake ist, sondern eine Neuinterpretation.
Ja, so würde ich es auch bezeichnen. Luca Guadagnino hat sich tatsächlich 2008, André, bereits die Rechte gesichert an einem Remake. Er wollte den Film ursprünglich auch nur produzieren und gar nicht selbst drehen. Und erstaunlicherweise, ich meine, damals hat man darüber wahrscheinlich anders gedacht. Jetzt kennen wir mittlerweile Halloween Ends und Exorcist Believer und können das aus einer anderen Perspektive betrachten. Aber ursprünglich sollte David Gordon Green tatsächlich das Suspiria Remake drehen und dafür waren unter anderem Isabel Fuhrman, kennen wir ja aus der Orphan-Reihe, oder Natalie Portman die Hauptrolle spielen, die ja lustigerweise 2 Jahre später in Black Swan dann eine ähnliche Rolle gespielt hat.
Ja, stimmt, tatsächlich, ja. An dem muss ich auch immer denken, halt bei dem Film natürlich die Parallelen durch allein durch den Tanz und Horror natürlich jetzt nicht die Grundgeschichte. Aber ja, wären auch interessante Casts gewesen, wobei ich auch bei, weiß ich noch, damals bei Dakota Johnson schon erst ein bisschen skeptisch war, muss ich zugeben. Kann aber auch gleich sagen, hat mich eines Besseren belehrt. Von daher finde ich im Nachgang jetzt nicht echt einen guten Pick. Aber ja, wäre auch eine interessante Cast-Entscheidung gewesen.
Es ist ja bei Dakota Johnson ein wenig der Kristen Stewart-Effekt, würde ich sagen. Alle so, oh, die hat bei Twilight mitgespielt und so. Heute stellt sich heraus als vielleicht eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Und ähnlich ist es bei Dakota Johnson gewesen. Also 50 Shades of Grey, Schund, was soll das? Und plötzlich stellte sich heraus, ja, die Frau ist einfach eine sehr gute Schauspielerin. Ne? Hat nicht immer die beste Rollenwahl, wie wir zuletzt bei Madame Web gesehen haben. Aber wenn sie, sag ich mal, sich in Indie-Kreisen aufhält, dann ist sie echte Bank, würde ich sagen.
Ja, absolut. Ich finde die auch sehr unterschätzt. Und wie gesagt, hab ihr da auch Unrecht getan im Vorfeld. Aber nehme ich alles zurück.
Theresa, wenn wir uns das Original anschauen, ich weiß nicht, bei dir, du kanntest das Original vorher, logischerweise.
Ja.
Weil du dir jetzt auch das Remake zum ersten Mal angesehen hast. Was hast du dir jetzt im Vorfeld vorgestellt? Wusstest du schon etwas darüber, was der Film vielleicht anders macht? Und was hast du dir erhofft von diesem Remake? Oder nennen wir es am besten so, wie Laura es genannt hat, Neuinterpretation.
Also, ich habe eigentlich nicht viel erwartet, in dem Sinne, dass ich wusste oder schon gehört habe, dass es wirklich ziemlich anders ist als das Original. Und entsprechend habe ich mir da auch eigentlich gar kein Bild von gemacht in meinem Kopf, wie es denn sein könnte oder was ich zu erwarten habe. Und war eher so im Modus von, ja gut, na schauen wir mal. Was mich tatsächlich irritiert hat, dass so diese Giallo-Slasher-Komponente da gar keine Rolle spielt. Und das ist tatsächlich was mich irritiert hat von Anfang an irgendwie. Genau, das hätte ich tatsächlich gedacht, dass das beibehalten wird, so als Übergenre, sag ich mal, oder als ja, Subgenre, naja, wie auch immer. Genau, und das hat mich ein bisschen irritiert. Aber prinzipiell war ich dem relativ positiv gestimmt und der eiert auch echt seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist rum. Aber wie das mit Filmen ist, die länger als 2 Stunden sind und wo man schon so weiß, okay, ja, wird vielleicht auch ein bisschen anstrengender, den zu schauen, kann man jetzt nicht so nebenbei wegsnacken. Ich schaue sie in der Regel nicht oder erst ziemlich spät und ärgere mich dann, dass ich sie nicht vorher gesehen habe und das war auch so ein Kandidat dafür.
Ja, muss man fairerweise sagen, der Film geht halt, wie du schon gesagt hast, der geht halt fast eine ganze Stunde länger als das Original und da hat, vielleicht war das auch, wie bei dir, war das vielleicht auch so ein bisschen meine Hürde, meine eigentliche innere, weil, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass ein Film eigentlich nicht über 2 Stunden gehen muss, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie so ein Spartakus oder der Pate-Epos ist, wo halt wirklich viel Inhalt drin steckt. Aber schauen wir uns gleich mal zusammen an, wie Suspiria denn diese 152 Minuten füllt. Der Film wurde von den Amazon Studios produziert in den USA und in Italien, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5 und auf der IMDb eine 6,7 von 10. Feierte am 1. September 2018 auf dem auf dem Filmfestspielen von Venedig in Italien. Seine Premiere ist dann am 26. Oktober 2018 in die US-Kinos gekommen und am 31.10.2018, also an Halloween, in die deutschen Kinos gekommen. Allerdings alles limitierte Kinostarts gewesen. Der Film hat 20 Millionen Dollar gekostet und hat damit weltweit lediglich 7,6 Millionen Dollar eingespielt und gilt damit auch tatsächlich als Box-Office-Bomb beziehungsweise als Box-Office-Disaster. Wenn ihr den Film sehen wollt, ihr könnt euch den Film digital angucken. Es gibt diverse Mediabook-Veröffentlichungen davon. Ihr könnt ihn auch einzeln euch im Keepcase kaufen. Es gibt noch eine ganz besondere Version, eine auf 3000 Stück limitierte Box, die rausgekommen ist, und die ist deshalb besonders, weil sie nicht nur 10 Discs enthält, inklusive diverser Soundtrack-CDs und so weiter, sondern weil in dieser Version auch exklusiv die UHD des Original Suspirias enthalten ist, falls ihr die noch irgendwo auftreiben könnt. Der Film läuft 152 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben, und Theresa, als Content-Note würde ich hier wieder ein bisschen mehr aufführen. Also wir haben, es ist ein ganz ein Prototyp von einem Gaslighting-Film, es geht um Misshandlung, es geht um sexuellen Missbrauch, es geht um ganz viel Body-Horror und zum Teil auch Suizid. Also es ist durchaus ein Film, der diverse Triggerpunkte ganz klar bedient, würde ich sagen.
Ja, das würde ich tatsächlich auch so sehen und habe dem aber, glaube ich, auch nicht mehr viel oder eigentlich gar nichts hinzuzufügen.
Sehr gut. Wir haben Body Count von 14 und man kann, glaube ich, schon auch sagen, Laura, dass der Film jetzt nicht, also es war ja so, dass bei den Premierenvorstellungen und bei den Previews viele Leute auch aus dem Kinosaal gegangen sind, weil der Film so eklig und so brutal ist. Für mich hat sich das so ein bisschen durch die, auf die wir später ja noch eingehen, auf so ein bisschen, ja, reduziert durch die teilweise nicht so gelungenen Spezialeffekte und Make-up-Effekte. Deswegen bin ich da jetzt bei einer Brutalität von 3 von 5. Aber ich sage mal, für den Otto-Normalverbraucher ist das schon ein etwas härterer Film. So würde ich ihn jetzt bezeichnen. Wie siehst du das?
Ja, ich finde auch, der hat definitiv einiges an Härte und Brutalität zu bieten. Also ich habe ihm sogar eine 4 gegeben. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, wie die, also es ist nicht viel Gewalt, es sind nicht viele Szenen, die extrem brutal sind, aber die der Film hat, die haben bei mir auf jeden Fall ordentlich reingekickt. Ich vermute schon, ich weiß, welche du meinst, also eine insbesondere, wo das für dich nicht so gut funktioniert hat. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass es so reduziert im Film ist und dass es nicht immer mal wieder einen Kill gibt, so wie im Original, hat die Gewalt hier auf mich irgendwie krasser gewirkt, wenn sie dann so losgebrochen ist. Und ich finde, also eine Szene, da werden wir gleich explizit ja auch noch drüber sprechen, die war für mich echt so schmerzhaft im Kino, dass ich durchaus verstehen kann, wenn jemandem da schlecht geworden ist.
André, wie siehst du das?
Ja, ich finde halt, ich habe das jetzt ein bisschen so gewertet, also ich gebe eine 3 von 5, ich habe es ein bisschen so gewertet, wie es verteilt auf den Film ist. Und der Film hat ja eine ziemlich hohe Lauflänge eben. Und gemessen an der Lauflänge des Films sind 150 Minuten, finde ich es halt, es verteilt sich halt so. Und in den, also es gibt sehr harte Einzelszenen, aber es verteilt sich so, dass es jetzt nicht exorbitant viel ist. Er hat schon einige Szenen, die für auch normale Sehgewohnheiten, sag ich mal, schon recht heftig sind. Aber dann hast du auch wieder sehr lange Zeit, wo einfach auch gar nichts passiert. Also ich hatte es ein bisschen so an der Laufzeit abgemacht. Von daher gebe ich eine 3 von 5. Er hat schon echt Härten, aber ist jetzt nicht exorbitant brutal, muss ich sagen.
Theresa?
Ja, ich lande mit einem Mix aus allen Begründungen am Ende bei einer 3,5, also direkt in der Mitte.
Okay. Und wie würdest du den Spannungsfaktor des Films einschätzen? Oder Anspannungsfaktor?
Ja, das ist mir echt schwer gefallen, weil irgendwie war ich schon interessiert und gleichzeitig habe ich auch so gar nicht gerafft, was passiert, so, also an manchen Ecken, so dass ich im Grunde genommen auch nicht viel damit anfangen konnte, was mir der Film dann so geliefert hat, und irgendwie war er trotzdem spannend, aber irgendwie auch gar nicht, deswegen bin ich jetzt bei einer 2,5, hoffe aber, dass ich darüber irgendwie jetzt im Gespräch noch ein paar klarere Gedanken fassen kann, weil ich schon sagen muss, ich glaube, das ist ein Film, wo man auch davon profitiert, wenn man ihn mehrfach gesehen hat. Und bin auch gespannt, wie ich den dann so wahrnehme, wenn ich ihn noch ein zweites Mal gesehen habe. Kann mir auch vorstellen, dass dann die Einschätzung noch mal ein bisschen anders ist.
Wie sieht's bei dir aus, Laura?
Ja, ich fand's tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil ich finde, das ist wirklich kein klassisch spannender Film. Also man wird hier nicht durch die Handlung getrieben und wartet irgendwie auf Wendungen und das Finale, sondern es ist auf jeden Fall ein Slowburner, der sich sehr viel Zeit nimmt. Und trotzdem habe ich über den gesamten Film eine deutliche Anspannung irgendwie so, die mich begleitet, weil vieles halt mysteriös und irgendwie auch unverständlich ist. Und ich glaube, dass das bei mir dazu beigetragen hat, dass ich ihn schon irgendwie, ja, nicht spannend, aber dennoch irgendwie angespannt finde. Und deswegen habe ich ihm eine 3 von 5 gegeben.
Ich habe tatsächlich, André, ich bin da auf eine 1 von 5 nur gekommen, was jetzt erstmal mit der Qualität des Films gar nicht so viel zu tun hat, aber ich muss gestehen, zum einen, wenn ich es mit dem Original vergleiche, in dem das Mysterium doch deutlich länger zurückgehalten wird als hier, also ich habe hier das Gefühl gehabt, dass der Film nach 20 Minuten ganz klar darstellt, okay, hier sind Hexen zugange, hier ist ein Hexenzirkel, get over it, so, wenn wir das im Original irgendwie erst viel, viel später erfahren, und irgendwie, ja, auch Susie als Hauptfigur für mich irgendwie ein bisschen unnahbar war. Also ihr Schicksal hat mich jetzt so semi interessiert. Deshalb konnte ich auch nicht so richtig mitfiebern. Und zum anderen ist der Film halt für mich komplett irgendwie ungruselig. Also der hat auf dieser Horrorebene für mich eigentlich nichts zu bieten. Kein Grusel, keine Anspannung, kein Gänsehautmoment gehabt. Und deswegen komme ich am Ende tatsächlich echt nur auf 1 von 5 hinsichtlich des Gruselfaktors, Anspannungsfaktors, wie auch immer, wie es hier immer so geht. Wir brauchen schon wieder einen neuen Namen dafür. Mir gefällt Suspense-Faktor nicht mehr. Aber André, wie würdest du es einschätzen?
Ja, also 1 finde ich krass. Ich habe mir 2,5 gegeben. Er ist auch hier wieder, es ist kein klassischer Grusel, überhaupt nicht. Aber es ist halt, ich finde, der Film hat schon, allein nicht die ganze Inszenierung, so eine sehr modrige, unwohlige Atmosphäre die ganze Zeit. Ja, klar, es ist relativ schnell klar, was Phase ist. Ich glaube, das wird auch schon absichtlich so gemacht, weil sich Guadagnino vielleicht auch gedacht hat, ja, Leute, ihr kennt das Original. Also, wer das Original kennt, wer kennt, der kennt, ne? Ich glaube, er hat einfach einen anderen Ansatz natürlich gewählt, anstatt das jetzt zu sagen, wir warten jetzt bis die letzten 10 Minuten, bis hier klar wird, was das Hexen sind. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich finde aber halt die ganze Atmo halt eben, der ganze Film ist ja so ein bisschen neben der Spur so absichtlich. Ist alles sehr, sehr, sehr seltsam und sehr, sehr, sehr außerweltlich fühlt sich es irgendwie an, diese Schule. Und ich finde, das macht so den, in Anführungszeichen, eben Suspense-Faktor aus. Es fühlt sich die ganze Zeit alles irgendwie sehr, 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 sehr getragen, weird an. Du hast die ganze Zeit nicht so richtig die Ahnung, was ist jetzt wirklich hier los? Ne? Was sind die Hintergründe? Wer will hier, was wollen die und so? Also ich finde, das hat so eine ganz eigene Atmo. Es ist nicht wirklich, es ist halt kein Grusel, es ist aber so ein komisches Gefühl irgendwie, was sich breit macht. Und ich finde, das macht er schon ganz gut. Also da finde ich die Bildsprache und alles und auch der Score, die sorgen da schon dafür, bei mir zumindest, dass ich da in so eine gewisse Stimmung komme. Aber ja, es ist eben nicht das klassische Suspense, auf keinen Fall, das stimmt schon.
Ich habe gerade überlegt, ob wir hinsichtlich der letzten Kommentare auf Spotify vielleicht den Quirky-Faktor für dich einführen sollten.
Der Quirky-Faktor, ja. den hat er aber eher nicht. Ein bisschen. Ja.
André, kommen wir kurz auf Argento nochmal zu sprechen, der ja, wie gesagt, das Original gedreht hat und logischerweise hier auch sein Einverständnis dazu gegeben hat, dass hier eine Neuauflage gedreht wird. Er selbst war mit dem Ergebnis alles andere als zufrieden. Er wird auch zitiert mit dem Satz, so von wegen, entweder kopiert man das Original oder man dreht halt einen völlig eigenständigen Film. Aber warum nennt man ihn dann überhaupt noch Suspiria? So wird er zitiert. Er hat sich auch darüber beschwert, dass er während der kompletten Produktionsphase nie konsultiert wurde, dass auch niemand irgendwie gefragt hat, hey, guck mal, an welchen Orten habt ihr damals gedreht? Kann ich euch da irgendwie helfen? Whatever. Und ihm hat persönlich auch komplett das Musikelement an diesem Film gefehlt. Die Furcht, der Horror hat aber auch ausdrücklich klargestellt, dass er jetzt kein Problem mit Luca Guadagnino hatte. Aber mit dem Ergebnis war er alles andere als zufrieden. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, irgendwo schon. Es ist halt natürlich ein ganz anderer Ansatz. Und ich glaube halt, dass Argento schon auch jemand ist, der schon stolz auf seine Vita ist und gerade auf die alten Sachen, weil sie halt besser waren, habe ich nicht gesagt. Und dass er natürlich da, glaube ich, so ein bisschen die Hand drüber hat. Und ich meine, Argento ist auch ein Künstler, der alles sehr künstlerisch gemacht hat, eben auf diese alte Italo-Horror-Art, alles sehr, sehr verträumt und eben dieses Abstrakte. Und irgendwo, ich finde, das steckt im Remake ja auch schon drin, aber Guadagnino hat natürlich ein ganz anderes Bild gezeichnet, er nimmt ein ganz anderes Grundsetting, er schmeißt halt ganz andere Themen, Hintergründe noch rein, mit den politischen Themen und so weiter. Also er macht ja ein ganz anderes Fass hier auf und spielt das ja auch anders aus. Von daher, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen irgendwo. Es ist aber, ja, ey, wenn er 1:1 den gleichen Film gemacht hätte, wir hätten sich auch alle gefragt, ne? Das alte Remake-Thema, warum? Von daher, ich kann es ein bisschen verstehen. Und ich glaube halt schon, dass er da jemand auch ist, der, ja, sage ich ja, seine Werke so sehr schützend sieht irgendwie.
Ja, wir stellen das nach hinten an, das Thema nochmal, nachdem wir uns durch den Film gearbeitet haben, und am Ende stelle ich euch nochmal die Frage dann, ob das sinnvoll war, diesen Film dann überhaupt noch Suspiria zu nennen. Das war tatsächlich die Frage, die sich die ganze Zeit bei mir im Kopf auch abgespielt hat, als ich den Film gesehen habe. Jetzt unabhängig, wie gesagt, von der Qualität, davon abgesehen. Ja, wir haben also hier Luca Guadagnino als Regisseur. Laura hat es schon gesagt, ist natürlich eine sehr interessante Wahl. Wie gesagt, wir haben eben schon gehört, ursprünglich wollte er den Film gar nicht selbst drehen, hat es dann jetzt aber dann doch getan, was wie gesagt schon ein bisschen interessant wirkt, weil er eben für Filme wie Call Me By Your Name, Bigger Splash bekannt geworden ist, aber eben auch zuletzt Bones and All, zumindest ja, Laura, ein bisschen Horrorgefilde angeschnitten hat, auch wenn er jetzt mit seinem letzten Film Challengers zwar erfolgreich war, aber natürlich wieder komplett abseits des Horrors unterwegs war.
Ja, ich habe aber auf jeden Fall in einem Interview mit ihm gelesen, dass er, glaube ich, seit seiner frühen Jugend, ähnlich wie Tilda Swinton, auch extremer Fan von dem Original Suspiria war. Und wahrscheinlich hat er sich dann letztlich dazu entschieden, das dann selbst zu machen, weil er dann wahrscheinlich schon auch seine eigenen Versionen davon hatte, ne? Wenn er das Original so sehr mochte, kann ich mir schon vorstellen.
Ich dachte gerade eben, du sagst Taylor Swift und war schon ganz verwirrt. Das habe ich jetzt, also statt Taylor Swinton, ich habe jetzt automatisch mein Hirn schon Taylor Swift daraus gemacht. Ich dachte so, okay, ja, ist schön, dass die Suspiria auch gut findet, aber was soll das hier im Podcast? Ansonsten hat sich Guadagnino auf seine Stammcrew verlassen. Sein Autor David Kajganik ist tatsächlich kein Fan von Argentos Original. Wir haben hier als Cutter Walter Fasano, auch ein Italiener, der interessanterweise eben nicht nur der Stammcutter oder Editor von Guadagnino ist, sondern eben auch in der späteren Phase von Argento für ihn gearbeitet hat. Also Mother of Tears hat er geschnitten, The Card Player, Do You Like Hitchcock, das sind jetzt alles nicht die besten Filme, André, von Argento, aber ich finde es interessant, dass ausgerechnet jemand, der für Argento gearbeitet hat, eben dann doch hier dabei ist. Das ist schon eigentlich ein ganz, ja, kein Zufall, weil es eben der Stammcutter ist von Guadagnino, aber eine interessante Begebenheit.
Ja, auf jeden Fall. Hatte ich auch eben noch mal eben, als ich mir Cast und Crew vorhin noch mal durchgeguckt habe, auch ist mir auch ins Auge gesprungen, auf jeden Fall. Und ich meine, vielleicht hat er ja hier und da einen kleinen Tipp gegeben, was er noch aus den alten Tagen wusste. Ja.
Ja. Immerhin, Mother of Tears war ja der ursprüngliche Abschluss der Mutter-Trilogie, ne? Also von daher passt da die Verbindung so ein bisschen. Aber es scheint so zu sein, dass Guadagnino eben sich auf Leute verlässt, mit denen er schon öfter zusammengearbeitet hat, nicht nur in der Crew, auch im Cast. Wie gesagt, er hat in A Bigger Splash bereits mit Dakota Johnson zusammengearbeitet, die hier eben die Figur der Amerikanerin Susie Bennion spielt. Was mich auch wieder irritiert hat, ich habe gestern Argento Suspiria nochmal geguckt vorm Einschlafen, und ich liebe einfach auch die deutsche Synchro, weil da auch die Namen alle völlig falsch ausgesprochen werden. Da wird dann irgendwie auch Susie wird dann zu Susie Banner und sowas. Ich weiß nicht, ob sie denn sich irgendwie noch zu Hulk hätte entwickeln sollen im Verlauf des Films. Ich weiß es nicht, aber ist immer ganz interessant, da mal reinzugucken. Ja, und sie hat eben auch 2 Jahre lang Ballett eintrainiert für diese Rolle, während sie schon den dritten Teil zu 50 Shades of Grey gedreht hat, und spielt hier auch eine Doppelrolle, denn sie spielt auch Susies Schwester am Anfang. Und ja, auf eine Doppelrolle, Theresa, hat sich Tilda Swinton nicht, wie sagt man, herab würdigen lassen, sondern sie muss natürlich direkt eine Dreifachrolle spielen, hier als Madame Blanc, als Helena Marcos und als Dr. Klemperer. Da hat man sich gedacht, das ist ein Film über Feminismus, über Frauen, und deshalb war es für Guadagnino irgendwie auch logisch, dass die einzig nennenswerte männliche Rolle dann auch von einer Frau gespielt werden sollte. Wie fandst du das?
Ich fand das eigentlich ganz cool, weil das ja auch sowas ist, wenn man das nicht weiß, denkt man vielleicht schon so, irgendwas ist mit ihm. Irgendwie kenne ich den. Obwohl ich nicht mehr weiß, ob das doch für irgendjemanden ein Geheimnis ist, dass sie den auch gespielt hat. Selbst ich habe das vorher schon gewusst. Beziehungsweise ich habe es zwischendrin vergessen. Und sobald ich ihn gesehen habe, dachte ich so, da war was. Aber ja, ist vielleicht auch, weiß ich nicht, aus Budgetgründen vielleicht auch ganz praktisch. Obwohl die wahrscheinlich teuer genug ist, dass eine Dreifachrolle auch sehr teuer ist, anstatt irgendwie einfach noch zwei random Leute einzustellen. Aber ja, ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache, auch dass hier wirklich so ein fast ausschließlich weiblicher Cast ist. Ne? Es gibt es ja auch nicht super oft. Ist ja eigentlich dann nur die Polizisten, ne? Die.
Ja.
Ja. Genau, und das finde ich eigentlich ganz cool tatsächlich.
Ja, und man hat dann Laura hier auch natürlich ganz passend für als Marketing-Genie-Streich hier Tilda Swinton uns auch als Lutz Ebersdorf verkauft hier im Cast. Ich glaube, das Pseudonym hat nicht lange gehalten. Ich glaube, die Leute haben relativ schnell herausgefunden, dass sich dahinter Tilda Swinton verbirgt, die hier auch einen prosthetischen Penis getragen hat für die volle Authentizität dieser Rolle. Wie fandst du das?
Ja, also ich muss sagen, ich finde es eigentlich auch cool. Ich kann aber nicht mehr so richtig rekonstruieren, ob ich, bevor ich den das erste Mal gesehen habe, ich glaube, da wusste man das noch nicht, dass sie das ist. Also ich glaube, die haben das auf den ersten Pressekonferenzen und so ja wirklich auch noch abgestritten, dass sie das ist. Und ich weiß, dass mich die Stimme auf jeden Fall irritiert hat. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte, oh mein Gott, das ist, glaube ich, Tilda Swinton. Aber wenn man es weiß, dann bemerkt man es auf jeden Fall. Und auch wenn man es nicht weiß, kann man, glaube ich, irgendwie drauf kommen, dass es auf jeden Fall eine krasse Maskerade ist, unter der der oder die Schauspielerin sich da befindet. Also an sich finde ich das cool. Und ich finde auch die Intention dahinter cool, dass man sagt, das ist ein Film über Frauen und deswegen lassen wir jetzt die männliche Rolle von einer Frau spielen. Ich fand halt nur diese Strategie, dass sie dann das nicht zugegeben haben am Anfang, das fand ich so ein bisschen albern. Aber ich glaube, Tilda Swinton hat irgendwie sowas gesagt, wie wenn von vornherein sie gesagt hätte, dass sie den spielt, dann hätten halt alle nur darauf geachtet, ne, dass so wieder zu erkennen. Und das kann ich irgendwie auch verstehen, dass das für eine Schauspielerin dann ja ein doofer Anspruch ist, dass dann alle nur darauf achten. Ja, aber es ist auf jeden Fall mal eine originelle Idee. Und sie, finde ich, hat das insgesamt schon ziemlich geil gemacht.
Ich fand tatsächlich weniger die Hauptbesetzung interessant, sondern tatsächlich die kleinere Nebenbesetzung. Ich fand zum Beispiel ganz cool, dass man hier Jessica Harper, die also im Agendas Original ja die Susie spielt, dass man sie hier für einen kürzeren Gastauftritt als Anke Meyer besetzt hat, also Dr. Klemperers vermisste Frau. Und auch, und da muss ich Guadagnino auch loben, oder zumindest die Casting-Direktorin, die hier bei dem Film dafür zuständig waren, dass sie eben mit Angela Winkler und Ingrid Kaven auch wirklich deutsche Schauspielerinnen verpflichtet haben, die eben in der Zeit groß waren, in der der Film spielt, also in den 70er Jahren. Das sind ja Schauspielerinnen, die so aus dem Fassbinder-Schlöndorff-Kosmos stammen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man die hier passend besetzt hat. Und dann haben wir natürlich, André, auch jungen Stars, die mittlerweile, ja, jetzt sind sie auch gar nicht mehr so jung mittlerweile, aber zu dem Zeitpunkt waren sie es noch, mit Chloe Grace Moretz und mit Mia Goth. Also in der Summe schon namhafter Cast, ne?
Absolut. Zumindest
jetzt, 6 Jahre später. Jetzt mit uns Mia Goth und
Chloe Grace Moretz. Das müssen wir echt öfter sagen, ne? Tatsächlich ist mir in letzter Zeit viel mal aufgefallen. Ist immer so, echt ein namhafter Cast, also aus heutiger Sicht.
Ja.
Das ist auch im Horror irgendwie so ein besonderes Ding. Nee, absolut. Und die Namen waren auf jeden Fall auch vielversprechend. Wie gesagt, bei Johnson ein bisschen skeptisch gewesen. Aber vor allem eben auch diese mit Tilda Swinton halt diese Triple-Rolle. Ich dachte, ich wusste, das hat damals auch wirklich überhaupt keiner verstanden. Ich hatte in meiner, zum Beispiel, weiß ich noch, in meiner Letterboxd-Review hatte ich damals irgendwie, hatte ich halt dann dahinter geschrieben, bei dem Dr. Klemperer, dass es halt Tilda Swinton ist. Und irgendwer hat die Kommentare reingeschrieben, du hast dich übrigens vertan bei dem Dr. Klemperer, das ist ja, also das ist ein falscher Cast zugeordnet.
Das ist doch der Lutz, den kennt man doch.
Genau, Tilda Swinton spielt doch Madame Blanc. So. Und ich auch noch geschrieben, ja, es ist eine Doppelrolle, es ist eine Maske. Ach so, echt? Also das haben sie schon, also ne, wer den Film mal gesehen hat, finde ich, hat man es auch dann schon verstanden. Aber war sehr witzig, dass das wirklich die meisten erstmal nicht gecheckt haben so richtig. Aber ja, vom Cast her auf jeden Fall, ist wirklich stark und haben sie auch gut besetzt, auch so für die deutschen Rollen, ne, mit Ingrid Kaven und so weiter,
ja.
Dass sie das eine gute Mischung drin haben, dass es auch sehr authentisch angefühlt hat. Also das finde ich schon, hat einen guten Cast, gutes Cast-Händchen gehabt, ja.
Ja. Jetzt kommt der dramatische Teil dieser Podcast-Episode, die Inhaltsangabe. Ich fand es ein bisschen schwierig, den Film zusammenzufassen. Ich habe mich da jetzt größtenteils auf Wikipedia verlassen, weil es auch schwierig ist, den Film, wenn man ihn nicht gesehen hat, verstehen zu können und nachvollziehen zu können, wenn man da so viele Dinge rauslässt. Und deswegen habe ich einfach viele Dinge drin gelassen. Und es dauert jetzt vielleicht etwas länger. Könnt ihr ja gerne auch überspringen, wenn ihr den Film gesehen habt und das nicht nochmal hören müsst. Und für alle anderen versuchen wir das Ganze jetzt nochmal so halbwegs gut zusammenzufassen. André, fang nochmal an.
Sehr gerne. Der Film spielt im geteilten Berlin der 1970er Jahre während des Deutschen Herbstes, als die linke Terrorgruppe RAF die Schleierentführung und die Entführung des Passagierflugzeug Landshut unternahm, um die Freipressung gefangener Terroristen zu erreichen. Die Tänzerin Patricia sucht sehr aufgelöst ihren Psychiater Dr. Josef Klemperer auf und erzählt ihm von seltsamen Geschehnissen an der Helena Marcos Tanzakademie, an der sie studiert. Sie fühlt sich beobachtet, manipuliert sowie verunsichert und berichtet wirre Gedanken über seltsame Vorkommnisse und Hexerei. Dr. Klemperer glaubt ihr nicht und diagnostiziert schwere Wahnvorstellungen. Zur gleichen Zeit macht sich in Ohio die junge Susie Bennion auf den Weg nach Berlin, um sich dort in der Tanzakademie einzuschreiben und so ihren größten Traum zu verwirklichen. Bei einem Vortanzen erweist sie sich als sehr talentiert und zieht sofort die Aufmerksamkeit von ihrem großen Vorbild Madame Blanc, Ballettmeisterin und Leiterin der Schule, auf sich.
Nach ihrer sofortigen Aufnahme und dem Einzug in die Akademie nimmt Susie an den Proben teil. Zur selben Zeit verschwindet nicht nur Patricia unter mysteriösen Umständen, sondern auch die Tänzerin Olga, deren Hauptrolle im Stück Volk anschließend von Susie übernommen wird. Dr. Klemperer wird klar, dass Patricia verschwunden ist und beginnt sich für ihre Geschichte zu interessieren. Er liest ihr Notizbuch, das viele Aufzeichnungen über die Tanzlehrerin, seltsame Rituale und drei Gestalten namens Mutter Suspiriorum, Mutter Tenebrarum sowie Mutter Lacrimarum enthält. Er wendet sich an die Polizei und meldet Patricia als vermisst. Hierbei begegnet er einem Polizisten, den er bereits bei der Suche nach seiner im Krieg verschollenen Ehefrau Anke kennengelernt hat. Zur selben Zeit entdeckt Tänzerin Sarah einen Zugang zu den Kellergewölben in der Tanzschule, wo sie die schwer ledierte Patricia, Olga und eine weitere Tänzerin mit fehlenden Gliedmaßen vorfindet. Sie erfährt, dass Hexen hier ihr magisches Unheil treiben und bricht sich ein Bein.
Die Premiere ist in vollem Gange, als Sarah mitten im Stück auftaucht und ihre Rolle trotz des gebrochenen Beins perfekt in Trance tanzt. Susie merkt, dass und anstatt die eingeübte Choreografie zu tanzen, improvisiert sie, was Sarah aus der Trance befreit. Sarah stürzt und schreit auf, woraufhin die Vorführung abgebrochen wird. Das Publikum, darunter Klemperer, verlässt den Saal, um später in Ost-Berlin auf seine längst totgeglaubte Ehefrau Anke zu treffen. Sie erzählt ihm, dass sie der Verfolgung durch die Nazis entkommen konnte und nach dem Krieg ein neues Leben in Zürich begonnen hatte. Sie nahm an, er wäre ebenfalls ums Leben gekommen. Beide passieren unbemerkt einen Grenzübergang nach West-Berlin und gelangen zur Tanzakademie. Als Anke plötzlich verschwindet, erkennt Klemperer nun, dass er in eine Falle gelockt wurde, woraufhin ihn zwei Hexen schreiend in die Akademie zerren. In der Akademie wird Susie bereits erwartet. Madame Blanc stellt ihr eine grotesk deformierte alte Frau namens Mutter Helena Marcos vor. Man eröffnet ihr, dass sie als Neuling in die Hexengesellschaft aufgenommen werden soll und als neue Hülle für Mutter Markos dienen soll. Es beginnt ein wildes Tanzritual, bei dem 3 Tänzerinnen ausgeweidet werden. Susi stimmt der Übernahme durch Markos zu. Markos tötet Blanc, als diese das Ritual abbrechen will. Susi gibt sich nun als Mutter Suspiriorum zu erkennen. Eine grotesk und übernatürlich aussehende weibliche Hexengestalt erscheint und tötet alle jene, die auf der Seite von Markos stehen. Später klärt Susi Dr. Klemperer über das wahre Schicksal seiner Anke auf. Sie wurde nach der Trennung von Klemperer nach Theresienstadt deportiert und umgebracht.
Der kleine Versprecher sei dir verziehen, denn in der deutschen Synchro von Argento Suspiria sagen sie auch Blank.
Ja?
Von daher.
Ja. Ja, dann ist es, das war eine Hommage.
Ja, sehr gut. Vielen Dank euch. Ja, jetzt habt ihr bestimmt verstanden, worum es in dem Film geht, aber wir werden jetzt natürlich noch mal auf ein paar Dinge eingehen, die den Film so besonders machen, besonders gut, besonders schlecht, das werden wir feststellen. Was mir zunächst aufgefallen ist, Laura, ist die Tatsache, also der Film ist ja in 6 Kapitel und einen Epilog eingeteilt und nicht nur deshalb hat der Film mich sehr, ja fast schon extrem an ein Theaterstück erinnert, so auch aufgrund seiner Künstlichkeit, seiner visuellen Künstlichkeit, aufgrund des teilweise, zumindest aus meiner Sicht, überzogenen Schauspiels und auch aufgrund der Kulissen und die ganze Art, wie der Film aufgebaut ist, musste ich, ja, irgendwie unweigerlich immer an ein Theaterstück denken.
Ja, das ist echt ein guter Vergleich. Kam mir bis jetzt noch gar nicht so in den Sinn, aber ich habe direkt verstanden, was du meinst, als ich das gelesen habe. Ich glaube, das könnte auch ein bisschen was an es gibt ja mehrere Personen hier, die Deutsch sprechen, obwohl das nicht ihre Muttersprache ist.
Ja.
Und ich finde, das hat auch so einen Effekt, dass man ja so ein bisschen damit fremdelt, dass man das als was Einstudiertes erkennt. Und das passt ja dann sehr zu dieser Theateranmutung.
Und da passt natürlich auch wieder diese Rolle oder diese Dreifachrolle von Tilda Swinton rein, weil gerade im Theater ist es ja im Gegensatz zum Kino eigentlich gang und gäbe, dass, dass Schauspielerinnen oder Schauspieler quasi Cross-Dressing betreiben dort. Und das passt ja dann eigentlich auch wieder ganz gut da rein in meine Theorie, ne?
Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall.
Am Anfang sehen wir ja Theresa, Dr. Klemperer und was ja zum einen erstmal eine komplett gänzliche neue Figur ist, zumindest für die Leute, die eben gerade frisch aus Argento Suspiria kommen. Und er wird aufgesucht von Patricia, seiner Patientin, die eben auch in dieser besagten Ballettschule tanzt und ja, sie wirkt irgendwie ein bisschen verwirrt. Sie singt die ganze Zeit so einen Song vor sich hin. Wer den Song nicht kennt, das ist The Fairest of the Season von Nico. Und ja, sie wirkt verwirrt, sie wirkt auch ein bisschen verstört und versucht dann Dr. Klemperer zu erklären, was dort vor sich geht. Der glaubt ihr nicht. Und sie ist dann, das ist, glaube ich, das auch das Besondere an diesem Opening, weil der Film ja auch mit Chloe Grace Moritz damals groß geworben hat, steht ja auch auf den Filmplakaten drauf. Und dann ist sie nach 6 Minuten zumindest für fast 2 Stunden aus dem Film ausgeschieden. Und ja, im Original ist ja quasi diese Figur, die gibt's ja auch dort, die stirbt ja wesentlich, die ist ja sofort tot dann im Gegensatz zu ihr. Ja.
Ja, die dachten sich wahrscheinlich so Scream-mäßig, ja, das haut schon hin, fällt keinem auf, dass man die danach nie wieder sieht nach dem Opening oder fast nie wieder. Ja, ich fand den Anfang ziemlich gelungen. Also irgendwie ist es ja auch so ein Trope, was man häufig aus Horrorfilmen kennt. Jemand sagt die Wahrheit, aber die Wahrheit ist halt so absurd, dass es natürlich niemand glaubt, sei es jetzt Eltern, Polizei oder hier jetzt der Psychiater oder Psychotherapeut. Und fand ich aber trotzdem einen sehr gelungenen Auftakt tatsächlich, weil er schon mal direkt so klar gemacht hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht und ich als Zuschauerin wusste ja von Anfang an, dass sie recht hat. Und das bringt ihn jetzt ja auch irgendwie in die Rolle fast von so einem Ermittler, der hier eigentlich ansonsten fehlt. Weil hier haben wir ja jetzt nicht so diesen Basic-Detektiv, der die ganze Geschichte aufdecken will, sondern wir haben ja ihn als Therapeuten. Und das fand ich auch ganz cool, wie er so in diese Rolle gedrängt wurde dadurch. Hat mir gut gefallen. Und auch mit dem Regen am Anfang, wie sie da so reingestürmt kommt, das ist schon ganz cool.
natürlich auch schön passend, ne? Wer die Eröffnungssequenz aus dem Original Suspiria kennt, weiß ja auch, dass da auch Regen durchaus eine Rolle gespielt hat. Jetzt habt ihr alle schon teilweise so ein bisschen das Thema Sprachen angesprochen. Hier, André, muss ich tatsächlich vielleicht mal den ersten kontroversen Punkt hier anbringen. Also es ist ja so, dass wir hier international, also wir haben deutsche Schauspielerinnen, die Deutsch sprechen. Wir haben internationale Schauspielerinnen, die sich an Französisch, Deutsch, Englisch versuchen. Ich muss sagen, ich fand das ziemlich misslungen, um ehrlich zu sein, weil gerade, also ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum man dann nicht deutlich mehr deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler für diesen Film besetzt hat, weil ich das ehrlich gesagt sehr merkwürdig fand, den internationalen Cast hier so gebrochenes Deutsch sprechen zu hören. Also das ist teilweise, sind das immer so Szenen, da weiß ich gar nicht, ob der Text abgelesen ist. Es gibt zum Beispiel eine Unterhaltung zwischen Madame Tanner dort, die ja von Angela Winkler gespielt wird, die natürlich Muttersprachlerin ist, und daneben sitzt dann halt Tilda Swinton, die aber die so eine Zeitung bei sich auf dem Knie liegen hat, und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als sie auch immer runterguckt, dass sie das Deutsch einfach nur abliest. Und ich fand auch, die Qualität der deutschen Sprache hat sich im Film auch geändert. Also ich hatte das Gefühl, als ob Tilda Swinton im späteren Verlauf plötzlich besseres Deutsch gesprochen hat als früher, und das war für mich überhaupt nicht immersiv. Seine Wirkung bei mir komplett verfehlt, und ich finde, das ist ein krasser, krasser Schwachpunkt des Films für mich gewesen. Also ich habe da auch keinen Sinn drin gesehen, warum das so gehandhabt wurde. Wie ging es dir da, André?
Na, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich fand es halt insgesamt auf jeden Fall gut durchgezogen, dass sie die verschiedenen Sprachen so drin haben, das auch irgendwie abbilden, dass man das Berlin-Setting halt so halbwegs vernünftig verkauft. Es war halt ein bisschen weird, dass halt, ne, manche halt sehr klares, also du hast halt deutsche Darstellerinnen, die sprechen halt klares Deutsch, dann hast du halt diese sehr gebrochenen Sätze mit drin, gerade Chloe Grace Moretz am Anfang im Preload, ja. Da ist halt so richtig off, also da kannst du die Sätze auch nur so halbwegs denken, also es ist einfach im Subtitle, obwohl sie Deutsch redet. Ja, wie gesagt, ich fand das insgesamt eine super Entscheidung, und ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man aber auch nur den deutschen Cast deutsch sprechen lassen sollen. Also wobei Tilda Swinton zum Beispiel, finde ich, auch macht es eigentlich ziemlich gut. Ja, von daher, also insgesamt finde ich das eine super Idee. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen ja, runder machen können. Aber, also eine Grace Moretz hätte jetzt vielleicht nicht deutsch sprechen müssen, weil sie es offensichtlich halt überhaupt kaum kann. Aber insgesamt fand ich es an sich ziemlich, ziemlich nice umgesetzt.
Ja, für mich wirkt es irgendwie ein bisschen unfreiwillig komisch, gerade wenn Tilda Swinton eben Dr. Klemperer spricht, und der ist ja nun mal wirklich Deutscher, und warum sollte der jetzt also das klang so, teilweise so, als ob er 10 Bonbons im Mund hat, so wenn er Deutsch spricht, also wirklich.
Nee,
ich hab's halt nicht verstanden.
Das stimmt schon, ja, dann hätten sie vielleicht nochmal irgendwie im Beisatz sagen müssen, er kommt eigentlich aus XY und ist rübergekommen und hat's auch erst gelernt oder sowas. Das stimmt schon, ja. Warum sollte die deutsche Figur so ein gebrochenes Deutsch sprechen? Das macht per se keinen Sinn, da gebe ich dir recht, ja.
Hat irgendjemand von euch die Synchronfassung davon mal gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Die deutsche?
Ja.
Ja, ich. Ich habe extra meinen Mund gehalten, um mich nicht als Unwissende zu outen.
Umso interessanter wäre es jetzt für mich zu fragen, wie es dort gestaltet wurde.
Ja, die haben alle nochmal deutsch synchronisiert, würde ich sagen. Also mir ist zumindest nichts von dem aufgefallen, was ihr berichtet habt. Es wäre jetzt peinlich, wenn das komplett an mir vorbeigegangen wäre, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also ich bin mir sehr sicher, dass die alle neu synchronisiert wurden.
Ja, das ist, vielleicht könnte der Film sogar vielleicht besser für mich funktionieren dann, weil, wie gesagt, das war für mich echt schon krass. Das hat mich immer wieder rausgerissen bei dieser ganzen Sache irgendwie. Ausgerechnet, und das fand ich interessant, dass Jessica Harper am Ende, um es mal schon mal vorwegzugreifen, Laura, sie tauchte am Ende nochmal als Anke Meyer, als Dr. Klemperers Frau auf. Und sie wurde gefragt, ob sie sich vorstellen kann, auch hier im Remake mitzuspielen und ob sie denn Deutsch könne. Und sie hat dann gesagt, ja. Und sie konnte überhaupt gar kein Deutsch und hat es erst ein paar Tage vorher gelernt. Und ausgerechnet sie spricht für mich von allen internationalen SchauspielerInnen am besten Deutsch am Ende.
Gut, dazu muss man natürlich aber auch sagen, dass sie eine sehr begrenzte Textmenge hat, ne?
Also aber sie muss rückwärts gehen beim Deutsch sprechen. Mach das mal. Beides gleich. Ja,
aber wahrscheinlich konnte sie sich das bisschen Text, was sie hatte, besser auf Deutsch lernen und die Betonung irgendwie lernen, als das bei den anderen der Fall war. Aber ich glaube, mir ist es bei der Haushälterin von dem Dr. Klemperer, da ist es mir extrem aufgefallen. Da wirkt es irgendwie so super aufgesetzt. Aber ansonsten hat mich das gar nicht so doll gestört wie dich, glaube ich.
Ich habe gerade noch mal geschaut. Also die sind tatsächlich alle neu, haben alle neue, also wurden alle komplett neu synchronisiert, außer Angela Winkler. Und die Synchronsprecherin dann von Tilda Swinton hat aber trotzdem auch den Dr. Klemperer mitgesprochen.
Okay.
Genau.
Ja, zu Dr. Klemperer kommen wir gleich nochmal. Schauen wir uns, André, vielleicht kurz das Setting an, das ja hier auch gänzlich anders ist als im Original Suspiria. Wir befinden uns hier Ende der 70er Jahre, 1977, eben genau dann, als das Original rauskam damals, und wir sind im geteilten Berlin. Wir haben hier, was ich dem Film positiv anrechne, wirklich eine schöne Darstellung dieses Settings, ne? Wir haben hier natürlich eine Analogie auf dem deutschen Herbst damals. Du hast es vorhin in der Inhaltsangabe schon gesagt, RAF-Terrorismus, Entführung der Landshut, ja. Bader-Meinhof-Gruppe damals, das bildet quasi so diesen historischen Rahmen, der vor allem durch TV- und Radioberichte im Hintergrund erzählt wird und auch von Berlin. Und das finde ich interessant. Wir sehen ja eigentlich gar nicht so viel von Berlin und trotzdem wird für mich diese Berlin-Atmosphäre, auch vor allem diese Tristesse, perfekt eingefangen, obwohl wir eigentlich Berlin fast nur aus Fenstern sehen oder irgendwie einen bewölkten Himmel. Aber trotzdem, das habe ich komplett gefühlt. Also das macht der Film für mich komplett authentisch. Man sieht ja am Anfang auch so die Punker, die da rumlungern, und die Polizei, die Berliner Mauer und so. Und das funktioniert für mich tatsächlich tadellos, würde ich sagen. Trotz aller vielleicht, oder trotz einer gewissen Künstlichkeit in den Kulissen.
Ja, finde ich auch, gehe ich mit. Ich finde halt auch diese Erzählung so nebenbei, finde ich halt gut eingebettet. Dass es halt im Radio läuft, im Fernsehen, aus dem Fenster gucken quasi. Es ist irgendwie vor der Tür, aber gleichzeitig ist es irgendwie fern. Und das ist das, was ich vorhin noch meinte mit der Tanzschule. Die wirkt halt wie so eine andere Welt. Du kriegst das zwar mit, das passiert alles drumherum, aber irgendwie gleichzeitig hat es da keine Bedeutung irgendwie. Und das ist halt dann eben nur immer im Radio, Fernsehen, Zeitung eben so nebenbei hörst, mitbekommst, grob den Rahmen kennst. Das finde ich auch ganz nice eingebettet und finde ich halt auch trägt halt zur Atmosphäre bei oder beziehungsweise erzeugt eine ziemlich eigene Atmosphäre.
Kannst du dir vorstellen, warum der Autor Kai Garnick diese Wahl getroffen hat bezüglich des Settings und auch, dass das dann, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, für unsere eigentliche Geschichte, also die sich dort in diesem Tanzinternat dort abspielt, keine Rolle spielt, aber er trotzdem irgendwie was erzählen will damit, ne? Also klar, deutscher Herbst, RAF ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig, teilweise darüber zu reden, aber in dem Film geht's ja auch, zumindest aus meiner Sicht, um Widerstand. Also in der Tanzschule geht's eher so um diesen weiblichen Widerstand in Form des Feminismus. Aber die RAF hat sich ja auch wenn es natürlich eine sehr radikale und natürlich auch gesetzlich verbotene Form des Widerstands in Form von Terrorismus war. Aber das ist so ein bisschen das, was für mich da irgendwie sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, weil wir auch wieder vielleicht ein bisschen passend fast vor dem aktuellen politischen Hintergrund, in dem wir uns befinden, sieht man ja auch diverse Plakate dort, wir unterstützen den palästinensischen Widerstand und so weiter. Und ich hab mir gedacht, dass das vielleicht so ein bisschen das Thema des Films einfach mit einem politischen Kontext nochmal unterstützen soll, eben als Analogie. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch so ein bisschen dazu nochmal eingelesen. Aber war es jetzt wirklich die, also ob da jetzt noch mal hinter steckt, außer das Setting irgendwie damit so ein bisschen zu verknüpfen. Es geht ja auch um diese Offensive 77, die gab es ja auch wirklich. Und dass er da so ein bisschen den so einen Rahmen schaffen will, in dem das Böse quasi so keimt. So habe ich das so ein bisschen irgendwie gelesen, dass halt, deswegen sage ich halt, diese Schule ist so unantastbar, obwohl drumherum gefühlt alles brennt. Und da drin geht's halt nur um diesen Tanz natürlich und um diese Rituale und um das und auch die Schülerinnen, die sind ja nur da für diesen Tanz. Alles andere juckt sie gar nicht, obwohl draußen halt irgendwie die Welt brennt. Und das habe ich so subtrahiert so ein bisschen damit. Also draußen tobt halt so dieser deutsche Herbst. Und wie gesagt, das wird dem Zuschauer auch vermittelt. Und auch die Figuren kriegen es eben am Rande eben mit. Aber es spielt halt eigentlich für alle Handelnden gar keine richtige Rolle. Es ist einfach nur ein Beiwerk, so weil ja, deine eigene Welt drin passiert, so quasi. Aber das sind die einzigen Parallelen, sage ich mal, die ich so ein bisschen da gezogen habe für mich.
Das da hätte ich noch was zuzusagen.
Warte kurz, ich gebe dir gleich direkt was mit. Ich hätte dich jetzt eh als unsere Geschichtsexpertin eh darauf angesprochen. Ich wollte nur direkt noch einen Vergleich ziehen, weil wir in diesem Jahr einen Film gesehen haben, der das ähnlich gemacht hat, nämlich The First Omen, der ja auch quasi, in dem Fall ist es ja dieses Kloster dort mit den jungen Frauen dort. Und gleichzeitig herrscht dort in Rom oder in Italien dort ja auch dieser Widerstand gegen das Establishment. Und das wird ja auch so aufgezogen, dass die Mädchen im Kloster davon eigentlich nichts mitbekommen und plötzlich sind sie auf der Straße und da sind diese ganzen Demonstrationen und Tumulte und sowas alles, und der Film hat es tatsächlich sehr ähnlich gemacht, Laura. Gerne du da mit deinen Ausführungen.
Ja, also ich habe das tatsächlich von Anfang an irgendwie so verstanden, dass die Filmemacher sich hier diesen Rahmen von dem geteilten Berlin und vom deutschen Herbst genommen haben, weil das ja eigentlich wirklich gut zu dem passt, was innerhalb der Tanzschule passiert, weil es geht ja im Endeffekt um gesellschaftliche Spaltung und um Generationenkonflikt auch ein Stück weit, ne, weil die RAF hat ja vor allem auch dagegen protestiert, dass keine richtige Aufklärung des Nationalsozialismus in der Gesellschaft stattgefunden hat.
Schuldfrage, Thema Schuldfrage.
Genau. Und also ich habe den Eindruck, dass das hier nämlich nicht nur Rahmenhandlung ist, sondern dass das ganz bewusst zusammenpassen soll mit dem, was innerhalb von der Tanzakademie passiert, wo ja quasi auch zwei verschiedene Generationen gegeneinander gerade ihre Machtverhältnisse auf- und abwiegen und wo die Leidtragenden eigentlich ja die Mädchen in der Schule sind, die ja missbraucht werden für die Machterhaltung der Regierung oder ne, hier der Leitung von der Tanzakademie. Ja. Also ich finde, da kann man schon wirklich viele Parallelen sehen. Und ich fand das nämlich sehr, sehr cool, dass der Film das eben nicht nur so als Atmosphäre genutzt hat, sondern dass, wenn man da so ein bisschen nach Ausschau hält, man viel sehen kann, dass das halt auch Teil der Handlung wirklich ist.
Ja, und ich, sehr guter Punkt, bin da auch komplett bei dir, würde das auch so sehen, fand trotzdem den einen Begriff, den André benutzt hat, das Wort keimen oder aufkeimen, trotzdem interessant, weil auch das ganz gut passt, weil eben durch diese Ankunft von Susie quasi eben dieser Widerstand aufkeimt gegen dieses dort bestehende System, und so ist es ja eben mit der RAF ja quasi auch gewesen, und deswegen passt das Wort aufkeimen irgendwie so schön. Finde ich, das ist, ja, finde ich auch. Wie gesagt, man kann jetzt natürlich drüber streiten, ob das jetzt notwendig war, aber wenn man es so aufzieht, finde ich durchaus, wie gesagt, ich glaube, es ist ja rein literarisch oder rein sprachlich wäre Analogie ja das richtige Wort, glaube ich, ne, dafür, und da passt es schon irgendwie auch ganz gut, auch wenn es den Film vielleicht, ja, unsuspiriger werden lässt, als es notwendig war vielleicht, ja. Aber bin auch komplett bei dir, auch da danke nochmal kurz für die Einordnung.
Ja, aber nur ganz kurz, weil ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, weil ich sehe Susie eigentlich jetzt gar nicht so als die an, die den Widerstand anführt, zumindest halt vor allem am Anfang nicht, weil sie bettet sich ja richtig in das System ein eigentlich.
Aber also sie weiß ja schon, wer sie ist. Das ist ja quasi, also sie ist es ja von Anfang an, also jetzt nicht für uns Zuschauende, klar, das ist der Twist am Ende, aber für sie weiß es ja, dass in ihr quasi die eigentliche Mutter steckt.
Ja, aber trotzdem habe ich sie über die meiste Zeit jetzt gar nicht so als die Person wahrgenommen, die da so in den Widerstand geht und das System irgendwie ändern möchte. Deswegen, also es hat mich nur gerade gewundert, dass du da so den Begriff verwendet hast. Klar, auf später passt es definitiv, aber ich habe sie halt eben über die meiste Zeit des Films überhaupt nicht so wahrgenommen, dass sie jetzt da reinkommt und den Laden aufmischt, ne? Weil so hat sich es gerade für mich ein bisschen angehört.
Also ist ihre Ankunft.
War sie ja auch noch in ihrer Tarnung quasi, ne? Also,
ja.
Aber ich glaube, das Ziel hatte sie von Anfang an da komplett.
Das kann sein.
Deswegen, also
den
es ist,
Umsturz,
wie gesagt,
herbeizuführen.
Ihre Ankunft, die quasi für Aufruhr sorgt, so drücken wir es mal. Sie setzt ja, ihre Ankunft setzt ja das Ganze quasi in Bewegung. Und ja. Also ich bin komplett bei dir, Theresa. Es ist ja so, gerade wenn wir da auch wieder das Original heranziehen, ist ja die Susie Bennion, die wir hier kennenlernen, ja komplett anders als wie wir sie bei Argento kennenlernen, wo sie ja schon so ein bisschen so, sie ist die aufgeschlossene Amerikanerin dort. Und hier ist sie ja, gehört sie ja, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, zu den Amish sogar, ne? Und kommt aus dem ländlichen Ohio dort und ist ja erstmal relativ unterwürfig dort. Aber man merkt schon irgendwie, gerade wenn sie dann ihren ersten Tanzauftritt hat, wie sie ja schon sagt, ja, dann mache ich das halt so. Und sie macht es ja ganz selbstbewusst und sie sagt ja auch zwischendurch so, naja, ich würde das jetzt ohne diese Sprünge machen und bla bla bla. Ich kenne mich jetzt mit Ballett nicht aus, aber sie sagt ja schon, das, was ihr hier macht, das müssten wir eigentlich ganz anders machen. Und ja, ich finde, dadurch wird schon so ein bisschen so ihr Widerstand in so diesen kleinen Auswüchsen schon irgendwie relativ deutlich.
Ja, das stimmt, gerade das so mit den Sprüngen, dass sie sich da dann auch traut, was zu sagen. Ja, stimmt.
Aber konntest du dich denn mit ihr soweit, also jetzt identifizieren ist natürlich, du bist jetzt keine Ballettschülerin, wobei ja eigentlich, ich weiß nicht, ob wir jetzt soweit ins private Detail gehen wollen, aber du ja zumindest hobbymäßig was Ähnliches machst. Also ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, das kannst du selber überlegen, ob du das jetzt machst, aber vielleicht kannst du dich deshalb trotzdem ein bisschen identifizieren. Aber was konntest du mit der Figur anfangen, drücken wir es mal so aus, die ja aus meiner Perspektive gar nicht mal so sehr eine Sympathieträgerin ist?
Ich bin ein einfacher Mensch, weil ich sehe schön Tanz und ich bin begeistert. Das ist eigentlich ziemlich simpel, weil so ein paar Filme, die finde ich deutlich besser als die viele andere, einfach weil da schöne Tanzszenen drin sind. Entsprechend, ja, war ich davon begeistert. Es wäre etwas hochgegriffen, mich als Tänzerin zu bezeichnen, weil, ja gut, ich halt einfach nicht so super gut tanzen kann und nicht so super kreativ bin. Ich habe eher ein bisschen mehr Kraft, also ich mache Pole Dance, haben wir auch schon mal in irgendwie der Sommerferienfolge, glaube ich, drüber geredet. Deswegen ist es jetzt nicht das große Geheimnis.
Der Twist.
Genau, der Twist des Tages. Und alle Leute auf Social Media denken sich so, okay, wissen wir? aber das war halt sowas, was ich total cool fand, einfach so den Tanz. Und die Szenen waren halt auch die, die mich tatsächlich auch sehr in den Film reingezogen haben und in die Atmosphäre. Und über sie, ich finde, sie ist relativ lange sehr blass tatsächlich. Also ich habe sie lange Zeit gar nicht so richtig bewertet. Ich war so ein bisschen verwirrt, als sie dann auf einmal so meinte, ja, nee, hier, ich tanze jetzt die Hauptrolle, wo ich dachte, ach, oh ja, selbstbewusst, okay, na, mögen wir. Aber prinzipiell, finde ich, ist sie ja davon ab sehr angepasst und freundlich und zuvorkommend und ja, so dass man, finde ich, lange erstmal gar nichts Negatives über sie sagen kann. Genau, und so bin ich eigentlich mit ihr gestartet, dass ich irgendwie dachte, ach ja, so ganz nett, ne? Ich finde, sie entwickelt sich dann mit der Zeit eher zu einer guten Hauptfigur, weil am Anfang dachte ich halt schon so, okay, bisschen blass für eine Hauptfigur, von ihrer kleinen Background-Story jetzt mal so abgesehen, aber so wie sie da halt gezeigt wird, halt mit diesem sehr angepassten, oder meiner Wahrnehmung vor allem am Anfang sehr angepassten Art, aber da macht's oder da zeigt sie dann noch mal andere Seiten von sich über den Film verteilt im Laufe des Films. Ja.
Es ist so, dass André, der Film aus meiner Sicht für eine ganze Zeit, vielleicht die ersten 30 Minuten, so abläuft, als wäre es wirklich ein reines Remake. Da sind so kleine Sachen bei, die vielleicht so eine, als Art Hommage, ne? Wir haben schon den Regen erwähnt, die Taxifahrt am Anfang, da wird in der U-Bahn wird so ein Schild eingeblendet, wo dann Suspiria draufsteht. Und es gibt viele Figuren, die wir aus dem Argento-Kosmos eben schon kennen. Madame Verdegast, Madame Blanc, Miss Tanner oder Tanner besser gesagt, Susie selbst oder die Figur Helena Marcos und auch inhaltlich eben zahlreiche Parallelen. Wir haben hier auch den Mythos der drei Mütter, ne? Mater Suspiriorum, die Mutter der Seufzer, die quasi für die, die jetzt das Original nicht kennen, ist die älteste und weiseste der drei Mütter. Und da heißt dann Helena Marcos, dann Mater Tenebrarum, die Mutter der Dunkelheit, ist die jüngste und grausamste der drei Mütter. Und Mater Lacrimarum, die Mutter der Tränen, die schönste und mächtigste der drei Mütter. Und da macht der Film ja auch überhaupt kein Geheimnis drum, dass es da auch wieder drum geht. Und da dachte ich so, ach, der ist ja doch relativ dicht beim Original. Was haben die denn da alle erzählt? Zumindest könnte man es noch für die, sag ich mal, für die erste halbe Stunde denken.
Ja, auf jeden Fall. Also da macht er erstmal alles, was das Fanherz irgendwie hören und sehen will, um sicher zu sein, ich gucke gerade wirklich Suspiria und das wird jetzt nicht irgendwie nur einen Namen genommen und ich mache was ganz anderes draus. Es geht um Zombies oder so. Aber ja, klar, es ist natürlich erstmal der Anfang, der dich so ein bisschen Sicherheit wiegt, bevor er dann halt natürlich in eigene Gefilde entgleitet. Aber ich finde den Einstieg eigentlich da auch ganz gelungen. Und ja, ich meine, das ist halt das Ding. Wenn du das Original kennst, ne, dann siehst du die Anleihen alle, dann erkennst du und weißt du, was mit diesen Müttern anzufangen, mit den Namen. Als jemand, der das Original nicht kennt und einfach in diesen 2018er Vertrag reingeht, ist das für dich ja eher das Kauderwelsch, ne?
Man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, André, wie gesagt, ich habe auch das Original heute Nacht nochmal geguckt. Es ist auch, also durchaus komplex, diese ganze Geschichte. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn man, egal welchen dieser beiden Filme man zuerst liest, und wahrscheinlich ging es uns damals mit Argentos Film auch so, als wir den zum ersten Mal gesehen haben, da muss man vielleicht dann doch so ein bisschen ins Nachstudium gehen, um überhaupt zu kapieren, was die einem da erzählen wollen mit diesem Hexenzirkel und mit diesen Martern und wer ist hier Mutter, was, warum seufzt sie, warum schnarcht die und was soll das eigentlich, ne?
Mutter der Schnarcher. Ja. Nee, durchaus. Ja, ja, absolut. Also ich finde das Remake sogar noch ein bisschen verkeilter und verkopfter als das Original. Aber auch das Original durchaus ist ein Film, den man ein-, zweimal gucken muss und dann nochmal kurz vielleicht nochmal richtig sich reinlesen, um die ganze Lore dahinter auch komplett zu fassen. Ne? Auch wo diese Häuser stehen. Ich meine, das ist ja jetzt hier im Remake auch geändert worden. Ne? Was war es im Original? War es nicht Freiburg, glaube ich. Also ne, das Berlins-Setting gibt's ja im Original auch nicht und so weiter. Aber ja, auf jeden Fall. Es ist schon eine Geschichte, die vielleicht auch ein bisschen zu, also unnötig kompliziert vielleicht manchmal auch erzählt wird, aber die nicht sofort auf Anhieb richtig greifbar ist in seiner Gänze, ja.
Laura, anders als das Original, du hast es auch schon vorhin an einer Stelle erwähnt, ist hier in diesem 2018er Remake oder Neuinterpretation, ist der Horror eher schleichend erzählt. Ich würde durchaus behaupten, dass dieser Film sich in die Kategorie Slowburner ganz klar einordnet und da eben schon konträr ist. Wie gesagt, ich habe es jetzt das dritte Mal erwähnt, ich habe heute Nacht das Original nochmal gesehen und dort, das ist doch schon deutlich temporeicher, deutlich hektischer und da entfaltet sich der Horror eigentlich ziemlich schnell, auch in seiner grafischen Darstellung, was man jetzt von diesem Film nicht unbedingt behaupten kann, was ich jetzt erstmal wertungsfrei sage.
Ja, das da gehe ich mit. Also ich finde, im Original ist, da haben wir ja einfach am Anfang auch schon eine sehr horrorlastige Sequenz. Und ich glaube, da ist ja auch der Score etwas in dem Original, was sehr treibt und irgendwie schon sehr früh ein Unwohlsein auch hervorruft. Das dauert hier ein bisschen länger, aber ich finde, spätestens als Susie dann an der Schule da ist und den ersten Tanz aufführt, wo wir dann diese Montage sehen zu der anderen Tänzerin, ja, auf die das Auswirkungen hat, spätestens da war der Horror für mich dann doch sehr greifbar. Und auch wenn er unterschwelliger war als im Original, hat es bei mir, lustigerweise, haben die beiden Filme irgendwie schon so das ähnliche Gefühl ausgelöst am Ende.
Okay, da gehen wir später nochmal drauf ein. Finde ich einen interessanten Punkt. Ich will übrigens eine Szene mal, weil ich mich so aufgeregt habe über diese sprachliche Inszenierung des Films. Es gibt eine Szene, die betrifft Frau Winkler, die ja die Miss Tanner spielt. Die hat für mich die beste, also so einen richtig tollen Moment gehabt, wo ich wirklich dachte, oh, das haben sie klasse gemacht. Und zwar spricht sie ja Englisch. Ich glaube, es war es mit Susie oder ich weiß es nicht mehr genau, mit einem von den Tänzerinnen dort. Und bekommt eine Information mitgeteilt und sagt dann aber, bevor sie wieder ins Englische übergeht, sagt sie kurz, ach. Und das fand ich richtig gut, weil das ist einfach echt. Weil dieser Moment, der in ihrem Kopf entsteht, wo sie diese Reaktion bekommt, so, oh Moment, dass sie den dann auf Deutsch denkt und auch auf Deutsch reagiert darauf, so im Sinn von, ach, Moment, und dann auf Englisch weiterspielt, das fand ich richtig gut. Da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr den Film seht. Aber ansonsten, Theresa, gehen wir nochmal vielleicht zurück auf den Tanz und auf die entsprechenden Choreografien, die ja hier, du hast schon gesagt, du hast es gelobt, du hast gesagt, du hast dich da direkt wohlgefühlt mit, fandest es bemerkenswert und gut. Und man muss auch dazu sagen, dass diese dass dieses Element in dem Remake eine deutlich, deutlich größere Rolle spielt als im Original und auch deutlich kunstvoller und aus meiner Sicht, ich bin jetzt ein Ballett nah, aber ich würde schon behaupten, dass man das sofort sieht, einfach auch kompetenter umgesetzt wurde, das Ganze. Ne? Der Tanz spielt hier eine größere Rolle, ist vielleicht auch eine Form von Symbolik hier mit bei, vielleicht auch eine Form von Erotik. Auf jeden Fall kann man in den einzelnen Tanzpassagen teilweise eben auch schon sehen, wohin sich die Story teilweise bewegen wird.
Ja, also vor allem haben wir hier jetzt ja kein klassisches Ballett mehr, wie es, meine ich, im Original war. Mhm. Ja, okay. Ja. Hatte ich noch so im Kopf, ist bei mir jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Sondern ja auch eher so ein bisschen contemporary in die Richtung. Und ich finde, ich mochte halt so, ja, so die Energie einfach und die Vibes, die da waren, weil es irgendwie was sehr Schönes und Weibliches hatte und sowas sehr Graziles und gleichzeitig irgendwie auch sowas Animalisches und Wildes. Und diese Kombination mochte ich total gerne. Und das ist ja auch so ein bisschen das, worum es ja auch geht, irgendwie so diese starke Seite, aber trotzdem weiblich. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also auch gerade so gegen Ende dann dieser große Tanz, den die da aufführen und auch mit der Kleidung, die die da tragen oder auch nicht so wirklich viel Kleidung, die die tragen, aber es hat mir so insgesamt sehr gut gefallen, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, okay, die haben sich richtig Gedanken gemacht, alle ja, haben halt auch da wirklich eine richtig gute Leistung abgelegt, vor allem, wenn man jetzt halt überlegt, dass ja eine Dakota Johnson oder eine Mia Goth, dass das keine professionellen Tänzerinnen sind eigentlich, finde ich das wirklich schon alles sehr sehr bemerkenswert und für mich persönlich haben gerade die Szenen sehr zu diesem, ja, einfach so zu der Stimmung beigetragen und halt auch irgendwie so ein bisschen dieses Unheimliche mit reinzubringen, weil man schon auch bei dem Tanz bemerkt, irgendwie ist es anders, als man das kennt, als man es sich vorstellt und irgendwas stimmt auch vielleicht nicht. Ja, das hat mir echt richtig, richtig gut gefallen.
Stimmst du Theresa zu, Laura?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich mag zwar auch klassisches Ballett so und ich finde, das passt auch irgendwie gut zu diesem Horroraspekt, aber das, was wir hier gesehen haben, ist irgendwie ja viel mehr verzahnt mit der Handlung und ich mir hat's auch echt richtig gut gefallen. Und ich glaube, es wird ja in dem Film sogar auch gesagt, dass dieses Stück quasi aus dem Nationalsozialismus aus der Zeit stammt. Ne? Also auch da hat man ja noch mal einen Bezug zu dieser Nationalsozialismus-Generation, wie die ja auch schon durch den Klemperer irgendwie immer da ist. Das fand ich irgendwie auch noch mal ganz cool, dass es auch in dem Punkt noch mal aufgegriffen wird.
Ich fand nur, irgendwie habt ihr nicht das Gefühl gehabt, dass die Outfits zu modern sind für die 70er Jahre, gerade
ja.
Das, was sie dort mit den Seilen und so, das ist doch schon ein bisschen, also ich habe meines Erachtens gegoogelt, passt das nicht.
So, wann sahen Jogginghose so aus? Ja. Weil ich das tatsächlich bei der Jogginghose gedacht habe, so, also ja, klar, die gibt's schon länger, keine Frage, aber dass die so explizit aussahen, also ich habe mich auch zwischenzeitlich gefragt, so, gab's hier noch mal einen Zeitsprung, den ich nicht mitbekommen habe? Weil mich das schon irritiert hat.
Wobei, ja, das bei der Jogginghose verstehe ich, das hatte ich irgendwie auch. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass in einer Produktion, die so professionell ist, dass da eine, eine nicht Szenenbildnerin, dass die, die Person, die für die Garderobe zuständig ist, da einfach historisch nicht akkurate Klamotten reinbringt, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ich kann mir tatsächlich
Google mal Bondage-Ballett 70er Jahre,
was da rauskommt. Tatsächlich vorstellen, dass das auch vielleicht so ein Generationsding wieder ist, gerade das mit der Jogginghose, weil da geht es ja viel drum in dem Film über so diesen Generationenkonflikt und das. Also ich war tatsächlich so, als die dann deine Jogginghose zum Vortanzen ist, dachte ich so. So willst du in eine Ballettschule zum Vortanzen? Und dass das vielleicht halt auch eben in der älteren Generation man das nicht tun würde, aber in der neuen Generation man sowas durchaus machen kann. Und dass ja erstmal dann die ältere Generation in diesem Film auch bereit ist, sich dem anzunehmen und sich nicht darüber zu beschweren. Also vielleicht ist da auch bewusst was noch Moderneres gewählt worden, als eigentlich zu der Zeit aktuell war, um das nochmal so hervorzuheben.
Das wiederum fände ich dann schon cool, wenn das so wäre.
Könnte sein, nur so eine Idee.
Ja, auf jeden Fall der Choreograf Damien Jallet, der hat auch für Madonna später gearbeitet, also ist zumindest ein Profi am Werk gewesen, was die Choreografien angeht. Ja, jetzt haben wir, Laura, natürlich auch Themen schon angesprochen, ne? Gerade im Kontext eben zum linken Terrorismus, wir haben ja den Widerstand beschrieben, wir haben aber eben auch herauskristallisiert, dass das ein femininer Film ist, ein Film, der den Feminismus klar in den Mittelpunkt stellt. Wie hat das für dich funktioniert? Was hast du da für dich entdecken können oder mitnehmen können?
Ja, also ich finde, es war gar nicht so offensichtlich, wie man davon jetzt ausgehen könnte, wenn quasi nur Frauen in einem Film mitspielen. Ich hatte eher so den Eindruck, dass es, dass die Handlung halt hier so war, Feminismus stand wahrscheinlich mal am Anfang von dieser Akademie, aber mittlerweile ist das ja kein guter Feminismus mehr, der da gelebt wird, sondern mittlerweile hat quasi so das Machtstreben der einzelnen Personen die guten Absichten eigentlich platt gemacht. Also das sieht man ja so ein bisschen daran, als Susi da einzieht, sagen die ja irgendwie auch zu ihr, du musst hier keine Miete zahlen und als Frau ist das ja irgendwie voll wichtig, dass man auch finanziell unabhängig ist und so. Und so war wahrscheinlich mal die Ursprungsidee von dieser Schule. Also ich glaube, das wird auch noch mal gesagt, dass es ja auch zum Schutz von Frauen sogar am Anfang gedacht war. Ja, aber davon ist nicht mehr viel übrig geblieben, ne? Also hier missbrauchen ja nun mal Frauen sich gegenseitig, um ihre eigene Machtposition zu rechtfertigen. Das ist eigentlich schon, ich würde nicht sagen, das ist ein Film, der sagt, so geht übrigens Feminismus, sondern eher so kann Machtstreben auch gute Absichten oder Feminismus platt machen.
Ein Punkt. Und das ist, ich glaube, das hattest du auch vorhin gesagt schon, Laura, ist diese, ja, für mich so das erste große Highlight des Films, André, das ist die Szene, als Susi ihren ersten Solotanz dort aufführt, als sie eben als Ersatz für Olga dort auftreten soll und die Leute alle begeistert und alle, man hat ja erst so Zweifel, kann die Susi das überhaupt, ich meine, Leute machen das hier monatelang oder jahrelang, wird das einstudiert, diese Aufführung dort, und dann kommt da eine Amerikanerin daher und will das sofort tanzen, aber es gelingt ihr. Und parallel dazu sehen wir, wie Olga, die halt eben dort verschwindet, parallel zu dieser Tanzsequenz quasi ihre eigene Tanzsequenz hat, aber in einer völlig anderen Form, beziehungsweise nicht Form, sondern Deformierung, und wie ihre Knochen dort zerbrochen werden. Für mich eine sehr, sehr starke Sequenz, vor allem, weil sie auch fast ja komplett ohne CGI auskommt, weil eben die Darstellerin, die Tänzerin dort, die Elena Focchino, eben auch einen hypermobilen Körper, so nennt man das, glaube ich, Theresa, besitzt, der eben auch dafür sorgt, dass sie halt so Verdrehungen mit ihrem Körper machen kann, die jetzt so Körperklausel wie ich nicht vollziehen könnten. Aber das macht diese Szene doch nur umso eindrucksvoller, oder?
Ja, also auf jeden Fall so mit das erste richtig große Highlight rein, was so den Horror und auch die Effekte angeht im Film. Die Szene tut richtig weh, finde ich. Also die ist so, so durchdringend, vor allem dieser Verbindung mit dem Tanz, dass du diese Emotionen und diese Wucht aus diesem Tanz, den sie aufhört, mitnimmst und das ja quasi dadurch eben natürlich übertragen wird eben auf sie und da die Rippen rausbrechen und diese Hämatome entstehen, die schon wie so, ja, der halbe Körper da so schon quasi raushängt und einfach nur brachial, echt eklig und gut gemacht und wie gesagt, tut wirklich weh, finde ich, die Szene.
Da kann man, Theresa, da würde ich ausnahmsweise den Leuten zustimmen, wenn sie diese Floske sagen, diese Szene hat mich gebrochen.
Ja, das könnte man sagen.
Hat sie gefallen? Also ja, gefallen in Anführungszeichen.
Doch, hat mir schon gefallen, muss ich sagen. Fand ich sehr effektiv und halt eben was komplett anderes, als wir es halt im Original kennen. Ich habe es am Anfang gesagt, dass mich das ein bisschen irritiert hat, dass wir jetzt hier nicht irgendeinen Killer haben oder eine Killerin oder, naja, doch dann wieder schon irgendwie, wie auch immer, aber so im Film wird uns ja im Original erstmal suggeriert, okay, hier ist irgendwie ein Killer, irgendwie ein richtiger Mensch, der durch die Gegend läuft und Leute umbringt, und hier ist es ja keine bewusste Sache, dass sie dort so malträtiert wird. Und das ist halt nochmal eine andere Form der Gewalt und auch, finde ich, eine sehr, ja, kreative Form, was man so noch nicht so oft gesehen hat. Und gleichzeitig fand ich die Szenen auch wirklich sehr drastisch, wie es so immer und immer schlimmer wird, wo man sich wirklich irgendwann nur denkt, um Gottes Willen, jetzt hör doch endlich auf zu tanzen, aber es hört einfach nicht auf, gefühlt. Und das fand ich sehr effektiv und dann auch brutal, weil so eine Szene dann natürlich auch länger ist als jetzt, okay, hier, ich schmeiß dich einmal irgendwie vom Balkon runter und dann liegst du da unten tot oder ich erstech dich, weil man jetzt hier halt diesen kompletten Aufbau hat. Ja, das fand ich sehr gelungen.
Eine Sache, die hier unterschiedlich abläuft, Laura, im Vergleich zum Original, ist, dass das Geheimnis relativ früh gelüftet wird. Also, dass hier diese, ich nenne sie mal Markus Company, dass es sich dabei um einen Hexenzirkel handelt und dass dieser Zirkel eben einen neuen Körper für Helena Markus sucht, die man eben für Mutter Suspiriorum hält, und alle bisherigen Opfer, die waren nicht passend. Man hat es ja mit Patricia probiert, mit Olga probiert und so weiter und so fort. Und nun soll es eben Susi werden, und das ist ja auch klar, im Original haben wir das schon eben durch dieses, ich nenne es jetzt wieder Schnarchen oder Seufzen, wie auch immer, haben wir das ja auch schon früh mitbekommen, aber hier wird es ja auch wirklich erzählt. Also wir erfahren hier früh, das sind Hexen, wer steckt dahinter, wer arbeitet damit, und das, muss ich sagen, fand ich, war eine mutige Entscheidung des Drehbuchs, das so früh zu entlarven. Aber andererseits, zumindest für Leute, ich glaube, André hat es vorhin angedeutet am Anfang, für Leute, die das Original kennen, spielt das natürlich keine Rolle, weil man sich eben denken kann, um was es hier geht. Aber für Leute, die das Original nicht kennen, finde ich, nimmt man hier schon relativ früh so ein bisschen das Feuer aus dem Ganzen.
Ich fand das eigentlich eine gute Entscheidung, muss ich sagen, dass das so früh am Anfang schon klar war, weil wir, man muss ja auch sagen, man sieht ja hier in dem Film wahrscheinlich auch durch die Stunde mehr Laufzeit, die er hat, man sieht ja auch viel mehr so von dem Zusammenleben der Hexen oder der Lehrerin in der Tanzakademie, und es sind ja auch viel mehr Personen als im Original, und ich glaube, das alles passt ja auch besser zu der Geschichte, dass man, also man könnte ja diesen Machtkampf unter den zwei Lagern, die es da gibt, den könnte man ja auch gar nicht so gut erzählen, wenn man nicht von Anfang an schon etabliert hätte, dass das Hexen sind. Also ich glaube, die ganze Geschichte würde nicht funktionieren, wenn das quasi ein Reveal am Ende wäre. Deswegen fand ich das eine gute Entscheidung.
Ja, das Original ist ja, da können wir gerne wieder Dr. Stiegelegger zitieren, ja, ein perfektes Beispiel für das performative Kino gewesen, das sich eben über die, ja, erzählerische Logik hinwegsetzt, um eben Zuschauer ja so richtig eintauchen zu lassen in dieses audiovisuelle Erlebnis. Und es ist nicht verlässlich, nicht vertrauenswürdig. Also was erzählt wird, das zählt nicht unbedingt. Und ich hatte das Gefühl, André, dass das Remake ja schon auch noch damit spielt, aber deutlich weniger, was man auch irgendwie so an der Inszenierung sieht, ne? Also wir haben den zwar hier schön gedreht auf 35 mm, aber diese bunten Fantasiewelten, die wir im Original bei Argento gesehen haben, die ja auch wirklich Kunstebenen so weltweit bis heute inspirieren, die haben wir hier gar nicht. Es ist eher das Gegenteil. Wir haben eine triste Optik, wir haben viele Pastellfarben, alles ist so ein bisschen realistischer, und dadurch kommt mir so ein bisschen, wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache, man muss das ja auch nicht eins zu eins kopieren, hätte wahrscheinlich auch gar nicht funktioniert, aber das war immer so das, was mir so im Original so besonders gut gefallen hat, und das, finde ich, kommt hier ja eigentlich gar nicht mehr zur Geltung. Was, wie gesagt, natürlich eine bewusste Entscheidung war, sicherlich.
Auf jeden Fall. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde das okay, weil er hat dadurch halt eine eigene Handschrift, er hat ein eigenes Look and Feel und das finde ich total in Ordnung, weil das kannst du dir als Remake schon rausnehmen. Das meine ich halt, ne? Wenn das jetzt wirklich eins zu eins versucht würde, mit den Farben und dies und alles nachzuahmen und es alles so transzendent, traumhaft zu gestalten, dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, er hat das ja voll kopiert. Oder würde sagen, ist aber nicht so gut wie im Original geworden oder keine Ahnung. Ich finde das in Ordnung, dass man eigenen Look wählt und es passt auch zum Film, finde ich, es passt zu diesem Berlin-Setting, es ist halt alles ein bisschen entsättigt, ein bisschen gesetzter und es passt auch zu diesem, weil halt Tanz auch nochmal ein deutlich größeres Thema halt hier im Remake ist als im Original oder vor allem, wie der Tanz dargestellt wird. Da auch das passt zu dieser das ist alles halt sehr streng, ne? Es ist sehr streng und herrscht Ordnung und so. Und das passt alles dazu, zu diesem ganzen Look and Feel. Von daher, ich finde das sehr stimmig. Es ist komplett anders als im Original von Argento. Aber ich sag ja, dieses Traumhafte, was Argento halt früher mal gemacht hat, findet sich ja hier wenig wieder. Vielleicht im letzten Drittel ein bisschen. Aber von daher finde ich diesen eigenen Ansatz da durchaus gelungen.
Ja, und es sind auch wirklich auch ein paar wirklich schöne Sachen dabei herausgekommen. Ich finde gerade die Kameraführung ist durchaus kreativ und auch, ja, so ein bisschen artifiziell, gerade auch weil sie so alte Stilmittel verwendet, so Zooms in Gesichter rein, um Reaktionen darzustellen. Ja, das stimmt. Macht man ja eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr, aber ich finde es schön, dass es hier so eine Verwendung findet. Fand es ein bisschen schade, dass diese Schnittmontagen, die es am Anfang ja so zwei, dreimal gibt, dass die dann im späteren Verlauf gar nicht mehr auftauchen, also ein bisschen früh aus den Augen verloren. Aber wie gesagt, ich finde auch, ne, Theresa, es ist anders, komplett anders als das Original, aber wie André auch schon gesagt hat, es hätte wahrscheinlich auch gar nicht anders funktioniert, aufgrund des Settings und weil man eben das Original ja auch gar nicht reproduzieren kann. Das hätte ja eh nicht geklappt, vermutlich.
Ja, beziehungsweise, selbst wenn man das auf dem Niveau gemacht hätte, ist dann ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, wieder die Frage da, und warum schaut man da nicht einfach das Original? Also ich finde, es muss ja schon auch in irgendeiner Form einen Mehrwert haben oder zumindest halt was anderes machen, dass es sich lohnt, das zu schauen. Und ich möchte jetzt nicht genau den gleichen Film nochmal mit neuen Schauspielerinnen haben. Also sieht man dann ja irgendwie bei 1:1 US-Remakes von irgendwelchen Nicht-US-Filmen, dass man sich denkt, ja, okay, aber wer hat es denn gebraucht? Und deswegen finde ich das auch echt vollkommen in Ordnung und finde das auch eigentlich ganz gut, wenn sich da die Filme ein bisschen was trauen, weil es mir bei einem Remake im Zweifel lieber ist, ein paar neue Sachen drin zu haben, die dann vielleicht es auch ändern, als wirklich genau den gleichen Film zu schauen, weil dann denke ich mir halt schon auch so, okay, ist Zeitverschwendung. Plus, man sieht sie dann halt selten in der Qualität des Originals. So, das kommt ja auch noch dazu, das existiert ja praktisch auch nicht.
Laura, eines der größten Qualitätsmerkmale des Originals von Argento war natürlich auch der ja genial komponierte Score der Band Goblin. Hat man hier nicht verwendet, auch nicht mal etwas, was auch nur annähernd ähnlich klingt. Stattdessen hat hier Tom York, der Sänger von Radiohead, hier erstmals Filmmusik komponiert, die ja etwas zeitgenössischer klingt, würde ich mal sagen, aber auf jeden Fall gänzlich konträr zur Musik des Originals daherkommt, ne? Aber für mich durchaus funktioniert, aber nicht so sehr, dass ich sagen würde, das ist jetzt, ist vielleicht auch eine strittige, kontroverse Aussage, die ich jetzt treffe, aber für mich ist es jetzt kein Qualitätsmerkmal gewesen des Films. Also ich fand es nicht schlecht, aber war jetzt für mich kein Standout-Score. Vor allem, weil also der Gesang auch für mich ein bisschen zu omnipräsent war.
Ja, also ich finde den schon toll, aber ich finde den auch nicht so toll wie den Original-Score, beziehungsweise ich habe das Gefühl, der Originalscore ist in Suspiria wirklich mehr Teil des Films, als das hier der Fall ist. Dennoch fand ich halt, wie sie es gemacht haben und die Tonalität, die Tom York dann angeschlagen hat, passt schon sehr gut auch zu diesem Film. Aber ja, also ich meine, der Goblin-Score ist halt wirklich, das kann man nicht so leicht toppen.
Laura, bleiben wir bei kontroversen Punkten, die ich hier eröffne. Für mich ist Dr. Klemperer tatsächlich ein kontroverser Punkt, eine Figur, die es, wie gesagt, im Original nicht gab, was ja erstmal unproblematisch ist, die hier aber eine Nebenhandlung eröffnet, die es auch nicht im Original gab, logischerweise, aber die vielleicht den Film aus meiner Sicht ein bisschen unnötig streckt, die ganze Geschichte um Dr. Klemperer, so dass er Nachforschung anstellt darüber, dass Patricia oder Patricia vermisst wird und so weiter. Das ist alles in Ordnung, dass aber gleichzeitig dadurch seine Hintergrundgeschichte noch so eröffnet wird, dass seine Frau ebenfalls 2 Jahre vor Ende des Zweiten Weltkriegs damals verschollen ist und er sie seitdem her sucht und sie vermisst und so weiter. Das war für mich, muss ich gestehen, dann doch irgendwie etwas viel aus mehreren Gründen. Zum einen habe ich schon gesagt, ich finde es etwas problematisch, dass Tilda Swinton diese Rolle spielt, weil diese Figur von Dr. Klemperer für mich einfach keine echte Figur ist. Weil es ist ja ein Mann und er wird von einer Frau gespielt, was erstmal kein Problem ist, aber die Stimme ist halt auch so extrem weiblich und ist dann dazu das sehr verschrobene Deutsch. Ich konnte diese Figur einfach nicht ernst nehmen als echten Menschen und das hat für mich viel kaputt gemacht und ich finde auch die Maske, das Make-up auch eher mittelmäßig, aber eben auch die Geschichte, die dort erzählt wird, wie gesagt, du hast ja auch schon den Punkt erwähnt, es geht natürlich auch um die Aufklärung des Zweiten Weltkriegs, um die Schuldfrage und so weiter und hier spielt das natürlich auch eine Rolle. Wir erfahren ja am Ende, dass Dr. Klemperers Frau eben in Theresienstadt umgekommen ist, ermordet wurde. Ich bin dennoch der Meinung, ganz ehrlich, es wäre für die Dynamik des Films fast besser gewesen, wenn man diese Rolle ersatzlos gestrichen hätte. Kontroverser Punkt, weiß ich, aber
ja, also ich verstehe dein Gefühl, Zorn. Dass nee, ja, Zorn nicht, aber du fremdelst ja so ein bisschen mit der Figur, weil sie halt was Künstliches irgendwie hat, das sehe ich durchaus auch. Ich glaube trotzdem, dass seine Funktion für den Film schon wichtig ist, weil er zum einen diesen Generationskonflikt irgendwie mit reinbringt und weil er zum anderen halt auch so dieses Bindeglied zwischen der Außenwelt und der Akademie ist. Also er hat ja auch irgendwie so 2, 3 Szenen mit Sarah, mit der Rolle von Mia Goth. Und das fand ich schon, dass man das irgendwie benötigt hat. Deswegen, ich sehe das ein bisschen anders und es würde mich tatsächlich interessieren, wie das bei dir wäre, wenn du nicht diesen, dieses Problem damit hättest, dass du ihn so als so unecht empfindest, ob das auch was damit zu tun hat. Könnte ich mir schon vorstellen.
Sicherlich, also das hat einen erheblichen Anteil an meiner Einschätzung. Aber ich finde auch, wie gesagt, das ist vielleicht, können ja gerne auch die anderen ins Boot holen, André, der Film ist lang. Ich finde, der Film ist auch zu lang und wenn ich etwas als zu viel empfinde, dann ist es halt dieser Handlungsstrang, weil er, finde ich, nicht unbedingt harmonisch ins Gesamtkorsett eingebunden ist, weil er halt für lange Zeit wieder gar keine Rolle spielt, dann spielt er wieder etwas mehr eine Rolle, irgendwie, das hat für mich irgendwie war für mich nicht ganz harmonisch eingebunden in die Hauptgeschichte sozusagen, auch wenn das natürlich auch eine tragische Geschichte ist, die dort erzählt wird, aber sie wird für mich nicht zum Beispiel nicht, man könnte sagen, dann hätte man sie wiederum länger erzählen müssen, dass sie für mich einen emotionalen Impact hinterlässt, vermutlich auch, angedacht war vom Autoren des Drehbuchs, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich fremde aus zwei Gründen, André, die Künstlichkeit der Figur von Dr. Klemperer und eben auch, dass, diese Geschichte sich nicht einbettet für mich in die Haupthandlung gut genug.
Ja, ich verstehe schon voll, was du meinst. Geht mir ähnlich. Also ich finde, die Figur funktioniert irgendwie trotzdem, weil sie sich in das Gesamtbild für mich trotzdem einfügt, weil das Gesamtbild ist halt so, das ist das, was ich meine, so an der Realität vorbeigeschoben teilweise. Und deswegen stört mich das irgendwann nicht. Ich kann mich darauf einlassen. Es funktioniert für mich dann trotzdem ganz gut. Ich meine, im Finale sieht eh jeder genauso aus. Also von daher ist es für mich jetzt nicht so tragisch. Aber die Emotionalität, da gebe ich dir recht. Ist es einfach zu wenig aufgebaut. Die Figur hat zwar schon eine mehr oder weniger tragende Rolle, ist aber trotzdem auch für mich nicht so präsent und ihre Hintergrundgeschichte nicht so präsent, dass ich sie die ganze Zeit mitfühle oder sie nicht auch mal teilweise vergesse mitten im Film dann, weil einfach was anderes viel, viel präsenter ist. Und zudem wird ja auch dann dieser Aufhänger ja auch nur genutzt, um ihn nachher dann quasi reinzulegen und so. Und dann kommt ja dann der Reveal, was wirklich passiert ist und so weiter. Also das ist halt, das ist so verschleppt. Also ich gebe dir recht, es mag auch in der Laufzeit liegen, dass sich dieser Arc zu lange zieht, zu oft aber auch im Film in den Hintergrund gerät. Und wenn er dann nochmal rausgeholt wird, ist es irgendwie schon so kalter Kaffee, bös gesagt. Also ich gehe schon mit. Emotional holt mich das auch in dem Film nicht ab. Finde ich es halt einfach eine sehr kleine Flamme in diesem ganzen, in dem ganzen Geflecht. Aber die Figur an sich funktioniert für mich eigentlich schon gut, ja.
Also es ist für mich letztendlich, glaube ich, so ein bisschen zu sehr um die Ecke gedacht, weil letztendlich willst du natürlich mit diesem Szenario, was hier aufgemacht wird, dann natürlich auch wieder darstellen, dass das, was damals passiert ist, im Dritten Reich und dass danach eben vieles einfach so hingenommen wurde, nicht aufgeklärt wurde, auch die Verbrechen, die dort geschehen sind, auch eher, ne, wissen wir auch alle so Leute, das wird auch ganz gut dargestellt in der Funktion von Kommissar Glockner dort, dass eben auch Leute in gewissen Positionen geblieben sind, die vielleicht auch Mitschuld hatten an gewissen Taten und so weiter. Aber das wird hier halt so um die Ecke für mich dargestellt mit der Aussagekraft, die das haben soll, dass es eben so, ja, es wirkt halt ein bisschen aufgesetzt, finde ich. Also man hätte es vielleicht, ne, also ich erkenne die Absicht und wir haben ja uns schon darüber unterhalten, was das aussagen soll, aber das ist schon sehr weit hergeholt, dass er quasi das jetzt dann auch wieder mit Patricia, die ja quasi dasselbe, also nicht dasselbe Schicksal teilt, aber eben im übertragenen Sinne, ja.
Das, genau. Also man muss schon sehr viele Parallelen ziehen und sehr viel reininterpretieren, um das so zu verstehen. Da gebe ich dir absolut recht.
Kommen wir zu was Spektakulärerem, Theresa, dem Showdown, der hier eröffnet wird durch eine, ja, durch die Aufführung dort, durch eine grandios inszenierte und auch performte Tanzszene. Hat dich das wieder abgeholt und wie hast du es empfunden? Vor allem, ich fand da bemerkenswert auch die Kameraarbeit, die halt wirklich auch zwischen den Tänzerinnen so umhergewirbelt ist und das einfach auch so ein schönes Mittendrin-Gefühl ergeben hat, fand ich.
Ja, das finde ich in den ganzen Tanzsequenzen sehr eindrucksvoll. Also, weil gut tanzen können ist eine Sache, das mit einer Kamera gut einfangen können halt nochmal eine andere. Und das muss ich sagen, ist in jeder Sequenz sehr gelungen. Und ich habe ja auch eben schon gesagt, dass ich die Szene wirklich richtig gut fand und die mich richtig reingezogen hat. Gerade auch so, wie alle miteinander tanzen und gleichzeitig ja schon auch jede für sich alleine. Also da kann ich echt überhaupt nicht drüber meckern, fand ich richtig, richtig cool. Und ich finde auch das Bild, was dabei entsteht, ist dann ja auch ein Cover, was es gibt. Das finde ich auch richtig schön, weil es irgendwie sowas, ja, richtig Künstlerisches und trotzdem Abstraktes und Eigenartiges hat. Ja, finde ich gut.
Und wie hat sich das dann für dich übertragen auf das tatsächliche Finale? Wir haben ja hier den Twist. Es offenbart sich, dass Susi eben die wahre Mutter Suspiriorum ist und sie dort dann die Hexen, die Mitglieder des Zirkels dort tötet. Das ist ja auch durchaus langes, groteskes, auch brutales Finale, was auch vielleicht so in der Gesamtheit auch den größten Unterschied zum Original darstellt. Aber da sind eben auch ein paar Sachen bei, wie eben Helena Marcos, die hier als Jabba the Hutt Lookalike dargestellt wird. Wir haben viel nackte Haut zu sehen, aber wir bekommen eben auch eine ganze, ganze Menge CGI-Blut geliefert, der schlimmsten Sorte, teilweise ein bisschen albernes Make-up, sehr seltsame Zeitlupeneffekte. Also ich muss sagen, im Finale hat es mich dann doch ziemlich verloren, aber wie ging es dir damit?
Ja, das Finale. Also ich glaube, mein Hauptproblem war, dass ich nicht so richtig verstanden habe, was da passiert. Und gleichzeitig weiß ich gar nicht, ob es unbedingt ein Problem ist, weil ich tatsächlich auch sagen muss, dass worüber ihr eben diskutiert habt, dass einem das ein Begriff ist, worum es da eigentlich geht, wenn man das Original von Argento kennt. Und ich muss sagen, also das habe ich da auch schon nicht so hundertprozentig gerafft. Aber gleichzeitig
ist auch nicht wichtig, ehrlich gesagt.
Genau, ich finde, es ist tatsächlich auch bei beiden Filmen, dass die mehr vom Vibe als vom Inhalt leben, beziehungsweise dieser hier, also die können schon auch vom Inhalt leben, aber sie müssen es nicht, würde ich behaupten. Und ich habe mir das einfach angeguckt und mich so davon berieseln lassen und dachte mir so, ei, 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 was da alles passiert. Interessant, aber verstanden habe ich es auch nicht. Und deswegen kann ich das auf einer inhaltlichen Ebene ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig einordnen. Ich glaube, das ist was, worüber ich nachdenken könnte, wenn ich den jetzt nochmal schaue. Und da habe ich mich einfach erstmal von der Stimmung einsaugen lassen. Und ich muss sagen, mich hat das nicht so sehr gestört, weil es ja irgendwie ein ja, sehr künstliches Setting ist. Aber wahrscheinlich sind wir einfach wieder bei dem Problem, dass dein Fernseher viel zu gut ist und die Version, die du geguckt hast, viel zu gut ist und ich hier zu Hause auf meinem Sofa das schon wieder alles nicht mitbekommen habe. Das ist ja eh, glaube ich, immer ein Problem, warum wir die Sachen da anders wahrnehmen.
Dann frage ich doch einen anderen Menschen mit einem guten Fernseher, André. Ist dir das CGI-Blut negativ aufgefallen und die seltsamen Make-up-Entscheidungen dort und seltsamen Zeitlupeneffekte? Wie hat dir das durchaus weirde Finale gefallen?
Ja, das ist mir beim ersten Mal, ich habe es zum dritten Mal jetzt gesehen, das ist mir beim ersten Mal gleich aufgeschlagen. Ich habe mich beim zweiten Mal ein bisschen mehr mit versöhnt und jetzt ist es mir irgendwie schon wieder aufgeschlagen. Ich finde irgendwie, dass das Ende ist wie so ein schlechter Ittenbach oder so. Also ich finde es A, irgendwie komplett disharmonisch eingesetzt, aber vor allem, ja, optisch ist es leider echt Murks. Das Blut ist wirklich schlimm, also auch wie das rausspritzt, das sieht echt aus wirklich wie im schlechten Videogame oder so. Auch wenn diese Köpfe dann wegplatzen und so, also da haben sich echt keinen Gefallen getan. Und vor allem, ich mir denke, auch die Bodysuits sind ja richtig nice und die Masken und das Make-up. Und wieso dann beim Gore nicht auf Practical setzen? Also es hätte so viel besser gemacht. Das hat mich wieder rausgerissen. Auch wenn es so alles sehr schrill und natürlich wieder natürlich wirken soll, aber es wirkt so künstlich dadurch, noch mehr als es sein müsste. Auch ihre Brustwunde da und so. Es ist alles dann so mega drüber. Vor allem, weil man bis dahin zu diesem Punkt in dieser Größe kein CG im Film gesehen hat. Außer vielleicht da dieses komische, dieses Gesparkel da, wenn sie da durch das diese Visionen hat. Aber sonst gibt's ja im Film eigentlich kaum richtige große CG-Spielereien. Und das hat mich auch jetzt wieder irgendwie gestört. Also das verstehe ich wirklich nicht, warum man da nicht auf Practicals gegangen ist. Das hätte man so schön handgemacht irgendwie machen können. Bin ich auch echt kein Fan nach wie vor.
Ich habe mich auch gefragt, Laura, ob diese plötzlich, also in der Drastik in der Darstellung war ja auch vorher im Film an einigen dosierten Momenten durchaus vorhanden. Dass der Film hier aber so auf die Pauke schlägt, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt so nötig war.
Ja, also ich muss auch sagen, das Ende, ich stehe dem irgendwie auch so ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Also ich gebe euch ja auch voll den Punkt mit dem CGI-Blut, das ist wirklich irgendwie drüber. Aber irgendwie, also ich mag diesen Reveal und ich finde, alles, was dann danach kommt, ist halt so Raserei und Chaos. Und irgendwie passt es dann halt auch wieder dazu, dass jetzt hier ja gerade quasi Neuanfang passieren soll und deswegen erstmal die Altlasten entsorgt werden müssen. Also ich finde, es hat was, aber technisch bin ich auch nicht richtig happy damit, vor allem mit diesem CGI, das passt irgendwie wirklich nicht so richtig gut zu dem Film.
Ja, nach dem Ende des Films kommt das Fazit von uns. Ich tue mich wirklich schwer mit einer finalen Bewertung für den Film. Ich finde es auf einer Seite sehr lobenswert und auch mutig, dass der Film sehr eigenständig daherkommt und letztendlich maximal ja vom Original inspiriert daherkommt. Gleichzeitig bleibt aber wirklich dann wieder diese Frage, die Argento eben gestellt hat. Ich meine, wenn du ein Remake machst, entweder kopierst du es oder du machst halt einen anderen Film, aber dann nenn ihn halt nicht fucking Suspiria, so, also dann lass es doch halt machen, was komplett anderes sozusagen und nenn es dann auch anders. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen hier für diesen Fall. Wie wir ja gemerkt haben, hat es sich ja finanziell jetzt auch nicht besonders gelohnt, den Film so zu nennen sozusagen. Es hat keinen Vorteil gebracht. Fand ihn auch, das ist so mein Hauptproblem, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, irgendwie zu spannungsfrei. Ich war da zu wenig involviert, mir hat da Spannung gefehlt, mir hat Grusel gefehlt, Horror gefehlt. Es war für mich eher ein Psycho-Thriller mit ein paar dramatischen Einschüben drin, aber nicht so richtig ein Horrorfilm, was ja erstmal per se nicht schlimm ist, weil ich mag ja auch viele andere Genre und nicht nur Horror. Aber hier hat es mir dann doch ein bisschen gefehlt. Er war mir zu lang, weil er eben gefüllt war mit teilweise unnötigen Nebenhandlungen, die eben den Hauptplot auch gar nicht vorangetrieben haben. Also ich kann durchaus auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, ey, ich fand den sehr, sehr langweilig. Ist sicherlich eine Betrachtungsweise, die man da heranziehen kann. Ja, ist schwierig. Gleichzeitig hast du dann wieder tolle Schauspielperformances dabei. Der hat auch seinen individuellen Look, der auch durchaus schön anzusehen ist. Tolle Tanzsequenzen. Theresa hat es mehrfach angesprochen und hat auch was zu erzählen, auch eben in seiner Rahmenhandlung, in seinem Rahmensetting. Das weiß ich alles zu schätzen. Aber so richtig, richtig, richtig gefallen und so richtig wohlgefühlt habe ich mich mit dem Film nicht. Deswegen ist es eher so ein, ich gebe dem Film eine 3,5 von 5, aber es fühlt sich eher aufgrund seiner Handwerklichkeit, aufgrund seines Mutes so an, nicht aufgrund dessen, dass mir der Film so gut gefallen hat. Wie sieht's bei dir aus, Theresa?
Ja, ich habe dem tatsächlich auch noch keine Wertung auf Letterboxd gegeben, weil ich danach so ein bisschen verloren war und halt auch echt erstmal so dieses Gespräch jetzt abwarten wollte, weil ich danach häufig ein bisschen klarer bin und meine Gedanken besser sortieren konnte. Und ich finde schon, der hat einiges auf der Habenseite und wenig eigentlich auf der Nicht-Haben-Seite. Also ich finde, die Musik zum Beispiel hat mir da jetzt auch nicht so gefallen, vor allem, weil es halt für mich was sehr Wichtiges im Original ist. Und die Story, ja, keine Ahnung, bin ich, glaube ich, einfach zu blöde für. Oder kann man dann halt, wenn man den das nächste Mal guckt, vielleicht noch mal mehr drauf achten, wenn man schon grob weiß, was so die Themen sind. Viele verwirrende Sachen irgendwie drin, sei es jetzt irgendwie der Klemperer, wo man sich fragt, okay, was macht der eigentlich da und warum hat der so eine große Background-Geschichte und sowas. Und was mich jetzt am Ende irgendwie so ein bisschen zurückgelassen hat, ist die Frage, was will der Film mir jetzt eigentlich sagen? Weil ich habe schon das Gefühl, dass das ein Film ist, der mir was sagen möchte, auch über das Frausein und jetzt die Frage auch über Feminismus. Ich weiß es nicht, ist das ein feministischer Film, nur weil er voller Frauen ist? Keine Ahnung, weil am Ende des Tages, sag ich mal so, ist die Hexenjagd ja aus einem guten Grund, könnte man hier sagen, weil die ganzen Frauen ja hier alle offensichtlich den Schuss nicht gehört haben und ihre Macht ja massivst missbrauchen und das ja auch irgendwie nicht feministisch ist und ja, keine Ahnung. Und das ist halt so eine ganz grundlegende Frage, die halt bei mir zurückbleibt, die ich auch noch nicht für mich beantworten konnte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, den Film nochmal zu schauen, vielleicht mit ein bisschen Distanz. Und mochte aber prinzipiell die Atmosphäre und alles währenddessen richtig gerne. Also so vom Gefühl her habe ich danach gedacht, 4 Sterne. Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, wenn ich den in einem Jahr gucke, dass ich sage, 2. Also ich möchte mich damit nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich glaube, ich einfach so vieles, da ist so viel los und es passiert so viel, ich habe so vieles noch nicht gesehen und verstanden und begreifen können, dass ich jetzt trotzdem erstmal bei den 4 Sternen bleibe. Mal schauen, was die Zukunft so bringt.
André, wie sieht dein Fazit aus?
Ja, wie gesagt, ich habe ihn jetzt zum 3. Mal gesehen. Ich habe ihn beim 1. Mal damals, habe ich ihm 3 gegeben. Und war ein bisschen wie Theresa jetzt auch so uneinig. Ne? Ich war so irgendwie fasziniert, aber auch irgendwie ein bisschen ernüchtert und irgendwie war mir das alles zu verdreht und zu uneins und ja. Und ich habe ihn dann beim 2. Mal aufgewertet auf 3,5, weil er mir doch ein bisschen besser nochmal gefallen hat, weil ich ihn irgendwie mehr greifen konnte. Und jetzt auch beim 3. Mal hat sich das nicht geändert. Ich finde ihn nach wie vor gut als eigenes Ding, was er eben draus macht. Ich mag das ganze Setting, ich mag das Build-up, ich mag die Figuren, ich mag diese ganze Ästhetik, dieses Look and Feel einfach dieser ganzen Schule und dieses Cleane, aber gleichzeitig so groteske und so ein bisschen außerweltliche, mag ich alles. Geht sehr steil rein, er ist halt super ungreifbar zunächst, auch die ganzen Ebenen, die er da aufmacht, muss man sich so ein bisschen erarbeiten, was dann im Rewatch auf jeden Fall auch besser funktioniert. Und ja, es bleibt aber auch eben nach wie vor so, er ist halt, ich finde ihn immer noch zu lang, auf jeden Fall, er ist zu lang. Er kann das, finde ich, nicht komplett ausfüllen. Es gibt auch viele, repetitive Dinge. Er könnte für mich auch ein bisschen mehr Horror haben, wobei ich finde das schon okay. Also die Atmo und so gefällt mir alles sehr gut. Und er hat ja auch ein, zwei härtere Szenen so. Also das Finale ist ja Splatter an sich genug, während ich die leider doofen Effekte. Aber insgesamt, ja, steigen tut er bei mir einfach nicht mehr, weil dafür ist er, wie gesagt, zu ungreifbar in seiner Gänze irgendwie. Ich mag zwar, was er daraus gemacht hat, aber nicht alle Fäden, wie beim Tanzen, fühlen bei mir irgendwie zusammen am Ende. Und die kleinen Facetten eben, die dann im Rand immer erzählt werden, spielen halt dann irgendwie doch eben für mich auch zu wenig, tragen zu wenig bei zum Gesamtkunstwerk irgendwo. Und ja, ich finde ihn trotzdem gelungen. Ich finde, er macht sein eigenes Ding und das funktioniert für mich so. Und ich bleibe bei 3,5 so. Also es ist auf jeden Fall kein Unfall, was bei Suspiria ja auch auf jeden Fall gut möglich gewesen wäre. Und von daher kann ich den immer noch guten Gewissens gucken und auch sagen, guckt euch den an, wenn ihr den noch nicht kennen solltet.
Laura.
Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass ich heute Abend mit der Bestwertung hier auffahre.
Save the best for last.
Genau. Also ich kann voll gut den Aspekt verstehen, den Theresa eben gesagt hat. Dieses, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe das alles gar nicht verstanden und so. Also niemand kann mir erzählen, der den Film einmal gesehen hat, der da alles sofort verstanden hat. Also dazu muss man dann wirklich hochgradig belesen sein. Ich bin damals, als ich aus dem Kino gekommen bin, hat mich halt dieser Film gar nicht mehr losgelassen und ich habe voll viel darüber gelesen und fand das super interessant, was man alles da rein interpretieren kann. Aber ich verstehe halt auch, dass das nichts ist, was jeder nach einem Film irgendwie machen möchte. Und ich möchte das auch nicht nach jedem Film machen. Aber bei diesem Film hat es mich halt irgendwie total mich hat das gefreut, dass der mich so herausgefordert hat und dass der mir so einen großen Mehrwert geboten hat. Und ich glaube, hätte er das nicht getan, dann wäre ich wahrscheinlich automatisch auch enttäuscht gewesen, weil das Original halt so auch bei mir so einen großen Stellenwert hat. Und deswegen, also ich liebe diesen Film für seine Vielschichtigkeit und finde, der ist ein Gesamtkunstwerk und bewerte ihn daher genau wie das Original mit 4,5 von 5 Sternen.
Das ist doch sehr schön, dass wir hier zu einem schönen Ende kommen. Der Film hatte tatsächlich kein so schönes Ende. Der ist, wie eingangs erwähnt, leider kommerziell ziemlich gefloppt. Es sollte ursprünglich eigentlich noch einen zweiten Film geben, der bereits in der Vorplanung war. Es sollte ein Prequel sein, das sich ein bisschen mehr mit den Ursprüngen von Madame Blanc und von Helena Marcos auseinandersetzt und mit dem, was anschließend mit Susie Bennion passieren sollte. Deswegen hatte der Film ursprünglich auch den Arbeitstitel Suspiria Part One, aber das wurde dann rechtzeitig schon zu den Akten gelegt und ja, ist ein bisschen schade, es mag aber durchaus auch vielleicht, André, ein bisschen daran liegen, dass Amazon da jetzt nicht, ja, wie sagt man, den Film auch blöde vermarktet hat irgendwie, ne, der lief ja nur limitiert im Kino, irgendwie vielleicht auch schon, weil man absehen konnte, dass das nicht funktioniert, aber da war ja schon auch klar, dass der früh im Streamingdienst erscheinen soll und irgendwie hat das irgendwie komisch gewirkt, das Ganze. Man hätte es vielleicht irgendwie ein bisschen anders auf die Reihe bringen können und dann wäre es zumindest nicht so ein kolossaler kommerzieller Flop gewesen, ne?
Ja, das ist echt ein bisschen schade. Also das Risiko war halt, glaube ich, allen bewusst. Und weil er hatte halt einen Namen und kommt dann aber sowas wie Suspiria mit sowas sehr ungreifbarem, überlangen, ein Horrorfilm so. Das Risiko war da und es ist eben kein Smile, das ist kein Talk to Me, es ist kein, ne, pulpy kleiner Teenie-Horror. Es ist halt was trotzdem mit Anspruch, was verkopft ist, was nicht massentauglich ist, in, so gesehen. Von daher die Gefahr, dass der floppen wird, war da und ist irgendwo ein bisschen verständlich, leider auch. Hätte sie mich gegönnt, aber ja.
Ja, zumindest für Dakota Johnson hatte es ein paar Folgen. Sie musste danach erstmal in Therapie gehen, weil, glaube ich, die ganze Filmproduktion sie da auch ein bisschen mitgenommen hat. Und ja, wenn man so eine Filme normalerweise nicht dreht, wie gesagt, es ist immer schwierig zu sehen. Es läuft ja gerade jetzt, also jetzt nicht, aber für die meisten von unseren Hörerinnen läuft der Terrifier demnächst an und da sieht man auch die ganze Zeit auf Social Media irgendwie lustige Bilder, wie auch die Kinderdarsteller und das sind Leute, die 5, 6 Jahre alt sind, dort mit Art the Clown Faxen machen und so weiter und dann liest du aber hier sowas, dass eine Schauspielerin so mitgenommen wurde von so einem Horrorfilm, es kann also auch komplett anders laufen. Bei uns läuft's auch anders, ganz miese Überleitung. Nächste Woche unser Jubiläum, Folge, das ist, habe ich eigentlich diese Episode als Folge 249 vorhin bezeichnet? Kann das sein?
Sein.
Das ist die 349, meine Güte. Und dementsprechend ist auch nächste Woche die Folge 350 am Start. Und da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Auch ein bisschen seltsam vielleicht, weil wir beschäftigen uns mit Stephen King, aber gar nicht mit seinen Büchern, sondern logischerweise, weil wir hauptsächlich ein Horrorfilm-Podcast sind, mit den Adaptionen in Film- und Serienform. Und da werden wir euch in zwei Folgen unser komplettes, ich klammer jetzt Laura aus, weil sie vielleicht da etwas mehr, also deutlich mehr Background-Wissen hat, aber unser komplettes Unwissen zu Stephen King lassen wir dann raus, weil auch das ganz häufig gewünscht wurde in den letzten Jahren, und dem wollen wir natürlich nachkommen, und wir haben uns da durch das komplette Portfolio durchgeschaut, ich habe dann durchgeprügelt gesagt, teilweise war es auch wahrscheinlich so, wenn ich da an Nightfire denke zum Beispiel, aber das klären wir dann in den nächsten zwei Wochen, und wir hoffen, dass ihr euch schon darauf freut, wir hoffen, es hat euch heute gefallen mit Suspiria, schönen Dank an André, Theresa und Laura, und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, ciao, ciao!
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.
They're coming for you.